Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Zunächst mal ein bisschen Hausmeisterei. Ihr wisst, es werden wieder die Alben des Jahres gewählt. Geht also alle auf feuilletöne.de, stimmet ab und sagt uns, wer eure Alben des Jahres waren aus unserer wunderbaren Auswahl dieses Jahr. Das wird gar nicht so einfach und wir freuen uns über jede Stimme. Heute haben wir allerdings keine Musik dabei, sondern es gibt wieder eine besondere Folge. Ihr wisst es schon, wir haben einen Gast dabei, den längere Hörerinnen und Hörer von euch schon kennen, nämlich Kim. Und deswegen wird es heute auch ganz viel um Fußball und um Werder Bremen gehen, aber sicherlich nicht nur. Und für alle, die jetzt denken, oh nein, nicht schon wieder Fußball, bin ich hier, denn ich kann die dummen Fragen stellen für Leute, die keine Ahnung von Fußball haben. Insofern ist hoffentlich für jeden was dabei. Hallo Kim.
Moin, vielen Dank für die Einladung, für dieses Jahr, liebgewonnenen Tradition zum Ende des Jahres.
Genau, und jetzt beginnt ja auch die Adventszeit sozusagen auch offiziell mit dieser Sendung. Ne? Das ist ja Tradition, dass eigentlich die Vorweihnachtszeit eingeläutet wird mit dem Special mit dir. Also ist ja wirklich so.
Ja, ohne mich kein Weihnachten.
So, nämlich. Und umgekehrt genauso. Ne? Also so ist das. Ja, genau. Du hast es ja schon angekündigt, Jenny, es geht natürlich um Fußball. Klar, wenn wir Kim einladen, dann muss es um Fußball gehen. Muss es nicht, aber geht es in diesem Fall. Und natürlich auch um Werder. Wenn hier zwei Leute sitzen, die Werder-Fan sind, dann lässt sich das nicht vermeiden, dass wir mal über das ein oder andere Thema dieses Vereins sprechen. Loslegen wollen wir aber mit so ein paar allgemeinen Sachen erstmal so ein bisschen zum Einstieg. Dachte ich so, dass wir uns mal so ein bisschen mit dem Jahr an sich beschäftigen, was fußballtechnisch so los war. Da gibt es ja so ein paar Sachen, die hier auch in Deutschland stattfanden. Vielleicht können wir da ganz einfach mal ganz locker und flockig mit der EM anfangen. So, das ist, glaube ich, was die meisten Leute auch noch kennen, wo sie mitreden können. Passt dann auch ganz gut. Wie hast du das erlebt? So, hast du das irgendwie konsumiert, täglich gesehen oder ist das mehr an dir vorbeigegangen?
Also ich war im Vorwege null euphorisiert. Mhm. Aber dieses täglich Fußball gucken können hat mich dann schon irgendwie gecatcht. Man muss dazu sagen, ich habe einen vierjährigen Sohn, das heißt so dieses, so wie früher, als ich noch kein Kind hatte. So, wenn dann irgendwie ein großes Turnier war, so wenn ich Zeit hatte, dann lief die ganze Zeit Fußball. Das, also, und vor allem so für diese etwas abseitigen Spiele, wo man jetzt irgendwie keine, in Anführungsstrichen, Top-Fußballnation dabei hat, das ist ja das Geile an diesen Turnieren. Hat eine WM immer noch ein bisschen mehr als eine Europameisterschaft, aber deswegen war mir schon klar, ich kann nicht so viel gucken, aber ich habe dann doch ziemlich viele Spiele mir angeschaut von der Europameisterschaft. Der Fußball hat mich schon bekommen, aber es hatte nicht dieses, es ist eine EM im eigenen Land, in Anführungsstrichen, und irgendwie ist das jetzt hier wochenlang komplette Ausnahmesituation. Liegt natürlich aber auch daran, dass ich jetzt Schleswig-Holstein an der Westküste lebe und jetzt nicht in einer der deutschen Metropolen, wo Spiele stattfanden. Da hat sich das sicherlich nochmal einfach anders angefühlt als Anwohner in so einer Stadt.
Ja. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat, also ich weiß gar nicht warum, aber wenn es um Nationalmannschaften geht, bin ich mittlerweile echt mehr bei den Frauen. Das ist echt komisch. Das ist total weird. Oder was heißt weird? Es ist einfach so. Ich kann da viel besser irgendwie, weiß ich nicht warum, aber ich kann mit der deutschen Nationalmannschaft der Frauen wesentlich mehr anfangen als mit den Männern. For some reason.
Persönlich, ja, meinst du? Also, ja. Also die Persönlichkeiten? So.
Ja, auch bei den Dänen, also genau das Gleiche. Also ich finde die dänische Nationalmannschaft der Frauen und die deutsche Nationalmannschaft der Frauen total genial. Kann da total mitgehen, mich über alles aufregen, so wie früher bei den Männern.
Ja. Ja, aber ich glaube, das hat mehr wahrscheinlich, also wahrscheinlich füllen die Frauennationalmannschaften da eine Lücke, die einfach entstanden ist durch diese Entfremdung, die einfach viele Fußballfans ja von der deutschen Nationalmannschaft irgendwie genommen haben in den letzten 10 Jahren, muss man ja schon sagen, seit dem WM-Titel. Ich glaube, da sind wir beiden nicht die Einzigen, die sich da so ein ganzes Stück weit entfernt haben. Das geht, glaube ich, vielen Fußballfans so. Und naja gut, aber der Fanatismus für den Fußball, der bleibt ja trotzdem da und der will gefüllt werden. Du hast gerade dänische Nationalmannschaft angesprochen, die hat das dann so, zum Beispiel bei der EM vor der diesjährigen EM, der Männer war das zum Beispiel dann mein Team, in Anführungsstrichen. Sind ja auch weit gekommen damals und die Frauennationalmannschaft. Ich glaube, man kann es, also es wird auch besser medial begleitet als noch vor 10, 20 Jahren sowieso. Wobei das natürlich nur für die großen Turniere gilt.
Das stimmt allerdings, ja. Das stimmt, da können wir nachher nochmal im Werder-Segment drüber reden, was da teilweise angeboten wird an Fernsehbildern oder überhaupt an Bildern. Schwierig. Also das ist wirklich nicht ganz einfach. Ja, aber stimmt schon, ne? Das ist vielleicht wirklich eine Lücke, die gefüllt wird. So, hast du das wahrgenommen, Jenny? Hast du das Turnier irgendwie verfolgt?
Ich habe es versucht und mir mal wieder vorgenommen. Am Anfang habe ich tatsächlich ein Spiel geschaut, aber es ging erstaunlich an mir vorbei. Ich muss auch sagen, gut, jetzt in Bielefeld und Umgebung war auch einfach irgendwie nichts gefühlt. Selbst die Nationalflaggen blieben irgendwie aus, bis auf den einen Nachbarn, der irgendwie sein Auto dekoriert hat.
Okay.
Das war schon sehr viel weniger als bei den letzten EMs und WMs.
Echt krass.
Fand ich sehr auffällig.
Weil Bielefeld hat wie viele Einwohner?
Ich glaube 300.000.
Ja, ist ja schon was.
Ja. Genau, also hier und da, ne, sieht man mal so ein Auto mit Fähnchen oder so, aber war ja nicht annähernd, so wie zuletzt bei den WMs und EMs. Da war ja Ausnahmezustand.
Ja. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit Corona zu tun, weil die Leute ja doch nochmal noch so ein bisschen Angst haben vor so großen Ansammlungen. Ne? Sind ja nicht alles Fußballfans. Das ist ja so ein Special Interest, wenn man jetzt ein Fan von so einem Verein ist. Es ist ja was anderes, als wenn du, weiß ich nicht, keine Ahnung, alle 4 Jahre mal Fußball guckst oder so. Ich glaube, das kommt dann auch noch dazu.
Ja, das wird es wahrscheinlich auch sein. Das ist bei anderen Arten von Veranstaltungen ja auch so, dass die Leute so ein bisschen quasi aus der Gewohnheit gekommen sind. Nicht alle natürlich, also eine Menge Fußballfans hatten nichts anderes zu erzählen, als wer jetzt gerade irgendwie wie gespielt hat. Aber das war sehr viel beschränkter als früher, war mein Eindruck. Tja.
Ja, und das, obwohl es hier im eigenen Land war. Das sollte dem DFB vielleicht auch zu denken geben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, gehen wir mal in Medias Res. Das Turnier selber bestach ja unter anderem durch, ja, Schiedsrichterleistungen, die teilweise nicht besser waren als in der Bundesliga, muss man ganz ehrlich sagen. Also was da teilweise entschieden wurde, es ist ja, ich habe ja mittlerweile kein Problem mehr mit den Entscheidungen. Die Entscheidungen sind mir am Ende egal. Was mich völlig wahnsinnig macht, ist, dass so mit zweierlei Maß immer gemessen wird, dass man nicht mehr weiß, wann, wer, wie, warum entscheidet. Und ich finde, da hat Ole Werner, der Trainer von Werder Bremen, genau das Richtige gesagt, indem er gesagt hat, weißt du, du kannst mittlerweile alles verargumentieren, egal welche Entscheidung. Das ist das total Krasse daran. Egal, welche Entscheidung getroffen wirst, du kannst jede Entscheidung verargumentieren, im Grunde genommen.
Und dadurch variiert dann die Qualität der Schiedsrichter, weil die so unterschiedlich entscheiden, meinst du, oder?
Das Spiel bringt es einfach mit sich. Mhm. Dass jetzt zum Thema Foulspiel vor allem, ne? Das ist einfach, es gibt viele Zweikämpfe im Fußball, so. Und das ist unübersichtlich auch häufig und es gibt für Entscheidungen, okay, es ist manchmal auch so das Henne-Ei-Problem, so wer hat denn jetzt zuerst hier wie stark gezogen und sowas alles, weil das gehört zum Fußball auch dazu, dass es Körperkontakt gibt, so dass man einhakt, dass man um den Ball kämpft tatsächlich. Und was ist jetzt ein Foulspiel, was nicht, das kannst du manchmal in beide Richtungen entscheiden, das ist einfach so. Aber der VAR sorgt halt dafür, zu suggerieren, nee, das ist nicht so. Es gibt immer eine klare, richtige Entscheidung und das ist halt Quatsch und es gibt halt keine Akzeptanz dafür, dass es das halt nicht gibt. Und das ist natürlich dann die Frage ist, warum muss es dann dieses Instrument VAR geben? Es ist zum Beispiel im American Football ist es ja so, da gibt es, um jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, es gibt da auch den Videobeweis. Es gibt auch bestimmte Situationen, genau, einmal das, die Trainer können eine Challenge machen und bestimmte, also Touchdowns und sowas werden immer überprüft, so wie im Fußball das Tor. Es gibt aber auch, die sogenannte Pass-Interference. Gibt es von der Offensive als auch von der Defensive, wenn ich meinen Gegenspieler zu sehr daran hindere, einen Ball fangen zu können, ohne tatsächlich, dass ich versuche, zum Ball zu kommen, das ist auch immer, das gibt bei diesen Entscheidungen auch immer für und wieder. Wer hat jetzt zuerst gezogen? War das jetzt zu viel oder nicht zu viel? Deswegen ist es im Football so, diese Entscheidungen, die werden von den Schiedsrichtern auf dem Feld getroffen. Und die kann man nicht challengen, die sind nicht durch den Videobeweis zu widerrufen, sondern das ist jetzt in dem Moment eine Tatsachenentscheidung, die kann auch mal komplett falsch sein, weil es einen Wahrnehmungsfehler gab. Trotzdem hat man gesagt, das kann nicht durch den Videobeweis geändert werden, die Entscheidung, die auf dem Feld getroffen wird, weil es einfach häufig auch Argumente für beide Seiten gibt. Das ist einfach nicht klar ersichtlich, was ist jetzt tatsächlich die wirklich richtige Entscheidung. Also hat man gesagt, nee, kann man nicht machen. Im Fußball hingegen glaubt man ja wieder, ne, zu sagen, nee, also wir können das schon immer entscheiden, wie das jetzt richtig ist. Und das führt halt zu sehr viel Unzufriedenheit, weil natürlich man hat ja irgendwie immer eine Mannschaft, für die man mehr ist. Auch wenn man jetzt nicht das eigene Lieblingsteam spielt. Sonst funktioniert ja Sport gucken irgendwie nicht, wenn du sagst, ja, das ist mir völlig egal. Ich will Hauptsache ein schönes Spiel sehen. Ja, nee, irgendwie, also zumindest funktioniert das für mich nicht.
Nee, natürlich nicht. Für mich auch nicht.
Und natürlich fühlt man sich immer ungerecht behandelt. Das bringt auch das Fansein mit sich. Das bringt auch als Spieler genauso. Ich spiele jetzt auch seit über 30 Jahren Fußball und selbst bei uns im Altliga-Fußball, so wenn man mal auf einem Turnier ist, man fühlt sich immer ungerecht behandelt. Mhm. Wie man dann damit umgeht und wie man auf dem Schiedsrichter losgeht, sind nochmal verschiedene Dinge. Dass da Sachen gibt, würde Sachen passieren, die nicht sein sollten. Nichtsdestotrotz ist es einfach schwierig. Ich konnte damit früher besser umgehen, zu sagen, ja, es hat er jetzt so entschieden, und dann konnte man auch, okay, warum hat er jetzt so entschieden? Ja, kann ich nachvollziehen. So. Es macht einen unzufrieden. Die ganze Schiedsrichterei im Fußball ist, ja, unbefriedigend.
Ja, zumal man ja auch immer so das Gefühl hat, dass der Schiedsrichter teilweise sogar Angst hat, irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder sie einfach gleich nicht trifft, weil er denkt, naja, der VAR wird schon machen, der wird schon eingreifen im Zweifel. So. Und das geht halt alles nicht. Das funktioniert nicht. Wir nehmen den Schiedsrichtern komplett die Verantwortung aus der Hand.
Die sollten also eigentlich durchsetzungsfähiger sein? Ist das euer...
Die sollten wieder mehr Rechte haben. Die sollten einfach wieder mehr Entscheidungen treffen. Nicht nur dürfen, sondern wollen auch.
Es ist ja auch es wird so ein Fallschirm suggeriert, der aber ja eigentlich gar nicht unbedingt da ist. So, weil da muss auch jemand den Fallschirm auslösen, und zwar nicht der Schiedsrichter selber auf dem Platz. So. Und das ist natürlich gefährlich. Sich immer darauf, Thorsten hat völlig recht, es gibt Schiedsrichter, da weiß man, die lassen ganz, ganz viel laufen, weil, naja, wenn ich das jetzt falsch entschieden habe, da wird sich ja schon hier der Videoschiedsrichter melden. Und das ist natürlich fatal für so ein Spiel und auch wie Spieler das dann nutzen und gibt dem Videoschiedsrichter nochmal einen ganz anderen Druck. Ich will nicht sagen Macht, sondern einfach einen ganz anderen Druck. Und ich glaube auch nicht, dass es so hilfreich ist, als Schiedsrichter so zu handeln, wenn man sich das nicht mehr... Also ich kann ja auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie ein Textdokument, kann ich jetzt auch nicht sagen, nee, also Rechtschreibung ist mir jetzt gerade völlig egal, das wird ja schon rot unterkringelt werden, wenn das falsch ist. Dann kann ich ja gucken, was richtig ist. Ja gut, ich sollte mir schon vielleicht ein bisschen Mühe geben, weil ansonsten verlerne ich es ja irgendwann komplett. Wenn ich nicht mehr selber darauf achte, kann ich ja einfach nicht mehr vernünftig schreiben. Und bei Schiedsrichter hat man manchmal schon das Gefühl, die wollen das da gar nicht mehr selber entscheiden, die trauen sich nicht mehr und irgendwann können sie es auch nicht mehr.
Genau. Sie verlieren eine Fähigkeit. Wir trainieren es ihnen gerade ab.
Ja.
Genau. Das machen Menschen ja allgemein gerne. Insofern, das ist ja nicht nur beim Fußball so. Aber gut, das würde jetzt zu philosophisch werden. Aber das ist tatsächlich so. Das ist ein Riesenproblem. Es gibt ganz viele Folgeprobleme davon halt. Und dann hast du halt so eine Situation wie Deutschland-Spanien, Spanien-Deutschland, keine Ahnung, wer da Heimspiel hatte, in Anführungszeichen, wo halt das Handspiel nicht gepfiffen wird. Und die Dänen, die das Spiel gesehen haben, werden wahrscheinlich sagen, WTF, ne? So, weil deren Handspiel wurde ja gepfiffen. Und das war ja nun im Verhältnis dazu fast gar kein Handspiel, sozusagen. Und das ist halt das, was die Menschen nicht mehr verstehen.
Genau, eigentlich ist es bei Handspiel auch ähnlich. Das ist einfach wie bei den Foulspielen, was ich vorhin sagte. Es gibt manchmal auch Argumente in beide Richtungen und dann kann es vielleicht einfach auch nicht zufriedenstellend gelöst werden. Also muss es dann in dem Moment, wie es der Schiedsrichter wahrgenommen wird, entschieden werden, und dann hat man das zu akzeptieren.
So. Und dann kann man sagen, okay, hat er nicht gesehen. Genau. Pech. So wie früher halt. Ne, da gibt es immer noch Leute, die werden rumkrakeelen und tun und machen. Ne, dieser Blinde und weiß ich. Ja gut, aber es ist dann eben in der Entscheidung auf dem Platz gefallen, weil der Schiedsrichter vielleicht wirklich mal nicht optimal gestanden hat oder sonst was. Aber das ist dann menschlich. Das ist dann so. Wir müssen auch lernen, Fehler zu akzeptieren. Ist auch schwierig. Ne? Der Mensch neigt ja so zur Perfektion und so weiter und so fort. Und da ist der VAR eine Stufe davon, wieder eine weitere Stufe davon, alles perfekter zu machen. Und das führt dann zum Gegenteil manchmal.
Ja.
Das ist leider so. Ja, ansonsten insgesamt muss man sagen, war aus deutscher Sicht eigentlich ein gutes Turnier, oder? So spielerisch war das echt nicht schlecht.
Ja, also es hat mich jetzt nicht komplett angezündet, aber es war so ein bisschen, man konnte wieder ein bisschen mehr bonden mit dieser Mannschaft. So, da sind einfach spannende Spieler drinne. Ob man die jetzt sympathisch findet und in der Hinsicht mit denen bondet, sei mal dahingestellt, aber so Spieler wie Jamal Musiala und Florian Wirtz da, die sehr jung sind und schon so eine Qualität mitbringen, das macht dann schon auch Spaß einfach so. Das ist nicht so bieder und es ist nicht so, ausrechenbar und wir machen immer das Gleiche, sondern da muss man Julian Nagelsmann als Nationaltrainer tatsächlich ein großes Lob aussprechen, finde ich. Mhm. Und auch etwas, was ich ihm nicht unbedingt zugetraut hätte nach der Episode bei Bayern München als Trainer für ihn. Aber bin da froh drüber, dass man dann doch ein bisschen mehr Spaß wieder an der deutschen Männernationalmannschaft hat.
Total. Also muss man ganz ehrlich sagen, wer hätte gedacht, dass ich mal sagen muss, Julian Nagelsmann macht einen guten Job. Also ich wusste, dass er ein guter Trainer ist, aber ich fand ihn halt unsympathisch und lauchig so und habe das auch so bei Hoffenheim empfunden und bei RB Leipzig so empfunden. Bayern war ich ja, da war ich ja schon auf seiner Seite, weil da habe ich ja schon gedacht, um Gottes Willen, also gebt dem Jungen mal Zeit, weil was ihr da vorhabt, kann hinten und vorne nicht funktionieren. Und als sie dann auch noch zurückholen wollten, dachte ich so, nee, also das geht alles nicht. Aber das ist eine Bayern-Geschichte. Also da war ich ja schon Team Nagelsmann eigentlich, weil ich dachte, also das kann ja nicht an ihm liegen alleine, das kann nicht sein, was machen die denn da? Und dann ist er aber zur Nationalmannschaft eben gegangen, was ich erstmal gar nicht gedacht hätte. Ich hätte nie gedacht, dass der das macht, dass er da überhaupt Bock drauf hat. Und dann stellt sich raus, dass er da wirklich Bock drauf hat. Das ist nochmal eine größere Überraschung für mich irgendwie. Und dann ist er auch noch gut und souverän und gar nicht mehr so lauchig.
Ja.
Also erstaunlich. Erstaunliche Wandlung, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir.
Ja, aber ich meine, es ist ja auch schön, das zu sehen, dass dann auch scheinbar er doch jemand ist, der sich selbst reflektiert, weil auch das hilft natürlich, um dann so ein bisschen Connection wieder zu finden zur Nationalmannschaft, wenn du da einen Nationaltrainer hast, mit dem man vielleicht vorher nicht so viel anfangen konnte, wo man aber zumindest sieht, nee, der hat da, wie du schon sagst, der hat da Bock drauf. So. Mhm. Und der hätte ja nach der relativ erfolgreichen Europameisterschaft sicherlich auch wieder in den Vereinsfußball gehen können, mit einem guten Job. So. Hat sich dann aber dagegen entschieden, sondern sagt, ja, das ist jetzt hier noch eine Aufgabe, die ich möchte ich noch weiter fortführen. Ja. Voll gut. Auch das ist natürlich schön, dass das jetzt nicht, das war ja schon eine Befürchtung, dass man gedacht hat, okay, warum macht er das jetzt? Naja gut, um sich für den nächsten guten Job zu empfehlen. Zumindest vielleicht auf lange Sicht, aber nicht kurzfristig gedacht, sondern im Moment hat er da Bock drauf und das sieht man ihm auch an.
Ja, total. Ich finde es fast schon drollig, dass Tuchel jetzt auch noch Nationaltrainer von England ist. Also irgendwie scheint Bayern gerade Nationaltrainer zu generieren.
Das stimmt. Wen übernimmt Pep?
Das ist eine gute Frau. Spanien. Obwohl, da hat die haben
dachte, ja. Ich dachte eher an so ein Land, wo es viel Öl gibt.
Oh, viel Öl.
Das wäre wahrscheinlich passender bei ihm.
Kann natürlich sein, ja. Ja, stimmt, der hat ja immer so für die.
Kann man ja auch nebenbei machen, neben Manchester
City. Stimmt, ja, sowas, ja. Warum nicht? Warum nicht? Hast du irgendeinen Spieler wahrgenommen, Jenny, der dir irgendwie aufgefallen ist? Oder war das für dich alles mehr so eine Soße, alles?
Das ist immer eine Soße. Aus irgendeinem Grund kann ich mir nur, selbst die schon nicht mehr fünf Schalke-Spieler aus den 90ern merken, dass Namen gehen völlig an mir vorbei.
Ach, das.
Es gab mal irgendwann einen Ronaldo und danach ist alles nur noch Watte. Es fällt mir total schwer, weil ohne Geschichten die Leute nicht zu Personen werden. Das sind einfach nur Namen.
Ah, interessant. Ist das bei den Frauen auch so? Hast du da Namen oder?
Gut, ich habe, das muss ich dazu sagen, habe ich ein wahnsinnig schlechtes Namensgedächtnis. Ja. Ist bei den Frauen ähnlich, als die, war das die WM? Was war denn? Ja, muss ja gewesen sein, vor 2 Jahren, oder?
Ja, ich glaube schon. Nee, warte.
Europameisterschaft
in England. England, ne?
War doch die EM. Ja, genau, in England. Mhm. Genau, da waren mir durchaus ein paar Namen präsent, könnte ich jetzt aber auch nicht mehr wiederholen, ganz ehrlich, weil, nö. Dafür sehe ich die Frauen dann auch viel zu selten.
Okay.
Und die gleichen Personen. Ja. Macht es natürlich auch schwer, dann auch wirklich irgendwie eine Beziehung aufzubauen oder ein bisschen mehr Verbindung zum Fußball zu kriegen. Ich glaube, das ist einfach die Seltenheit, dass ich dem ausgesetzt bin.
Ne? Klar. Bei mir hat das halt tatsächlich merkwürdigerweise über den Kanal vom DFB funktioniert, weil für die Frauen machen die das echt richtig gut. Also, okay. Ja. Was machen die denen aber auch? Bei den Männern, klar, die sind halt, ne, die müssen immer aufpassen, was sie sagen, die überlegen sich alles 5-mal, ist ja echt so, ne? Weil die wesentlich populärer sind, die haben halt eine wesentlich größere Reichweite und das bei Frauen ist das, bei den Frauen ist es halt alles noch easy. So. Das ist halt alles noch irgendwie, ja, das haue ich jetzt einfach mal raus und fertig. Die sind lockerer, die sind tatsächlich noch. Ne? Also das wird natürlich irgendwann, wenn es dann immer größer und größer und größer wird, wird es dann auch irgendwann vorbei sein wahrscheinlich. Aber noch ist es so und der DFB konnte das ganz gut vermarkten auch, konnte das ganz gut unter die Leute bringen. Das hat bei mir auf jeden Fall funktioniert. Und im Dänischen auch, also im DSB hat das auch funktioniert. Also Muss man ehrlich sagen. Also für, das funktioniert auch selbst in Wolfsburg. Die können das auch. Tatsächlich. Also bei den Frauen
geht das. Sind die da sonst historisch so schlecht?
Ja, drin, Wolfsburg warum? Kann sonst eigentlich nichts. Also weder die Stadt noch der Verein. Aber was die Frauenabteilung angeht, da kriegen selbst die das hin. Das liegt aber nicht an denen, sondern eben wieder an den Personen. Ne?
Klar, aber ich meine, das muss man ja immer sagen, das liegt natürlich immer an handelnden Personen und auch an Personen, die Dinge entscheiden.
Ja, klar.
So. Und das ist ja in Wolfsburg schon erstaunlich, dass die sind ja im Frauenfußball nicht nur wesentlich erfolgreicher, weil sie halt viel Geld reinbuttern, tun andere Mannschaften allerdings auch. Mhm. Zum Beispiel in Leipzig.
Stimmt.
So, sondern tatsächlich, weil dort da schon das Gefühl von VW-Seite aus, und deswegen wird viel Geld reingesteckt, der Frauenfußball eine größere Wertschätzung. Ist die Frage Henne-Ei, was war zuerst da? Erst waren die Frauen erfolgreich und deswegen hat VW gesagt, ja, das ist ja mal gutes Marketing. Mhm. Ist also, der Basti Red von 93 war ja vor kurzem im Doppelpass zu Gast und hat ja da gesagt, also VW hat doch so Geldprobleme, vielleicht sollen die einfach den VfL Wolfsburg mal abwickeln.
Ja, genau. Dann
können sie ja ordentlich Geld sparen.
Ja.
Natürlich ein bisschen provokant gesagt, aber ja, fühle ich.
Absolut, total, also gar keine Frage.
Und ich
Frage.
Bin mir sicher, eine Alexandra Popp, die wird auch noch woanders irgendwo unterkommen.
Ja, klar, also gar keine Frage. Da
sehe ich jetzt keine Schwierigkeiten.
Nein, natürlich nicht. Das ist klar, aber ich meine nur, selbst die kriegen das hin, ne, dass da irgendeine Art von Sympathie gegenüber den handelnden Personen besteht. Klar, so, das ist eigentlich alles. Ansonsten bin ich voll dabei. Also einer der ersten Vereine, die gerne abgewickelt werden können, kein Problem. Also ich fürchte nur, dass VW daran kein Interesse hat, weil sie es wahrscheinlich auch noch irgendwie abschreiben können oder was weiß ich, keine Ahnung.
Irgendein Vorteil muss es ja haben für VW.
Ja,
gutes Marketing glaube ich nicht. Also.
Auf jeden Fall, bei den Männern schon mal gar nicht. Also die tun ja wirklich alles dafür, dass es keine Relevanz hat, dass niemand sich dafür interessiert, weder andere noch sie selber. Also die interessieren sich ja nicht mal für sich selber.
Das ist schon traurig.
Das ist wirklich traurig. Ernsthaft?
Am Ende, egal wie viel Geld sie machen würden, würde es auch nicht bei den Angestellten ankommen. Also
nee, sowieso nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber es ist halt traurig, weil sie nehmen damit natürlich einen anderen Bundesligisten Geld weg, aber sie nehmen vor allem Platz weg. Ne? Also das ist halt totaler Wahnsinn. Und sie sind ja nicht die Einzigen. Es gibt ja auch noch Hoffenheim, wo das Stadion dreiviertel leer ist. Also, und das in jedem Bundesligaspiel mehr oder weniger. Oder Leverkusen, die gerade Meister geworden sind und wo irgendwie Plätze frei sind im Spitzenspiel. Das ist ja sehr völliger Irrsinn. Oder dieses große Leipzig, wo die Hälfte irgendwie fehlt. Und das macht halt keinen Spaß. Und die nehmen die Plätze weg. Und die machen die Bundesliga unattraktiver. Und dafür spielt Schalke in der zweiten Liga gegen den Abstieg. Das reg mich doch wieder auf.
Ja, wobei man sagen muss, dass bei Schalke natürlich
die
Probleme noch ein bisschen tiefer liegen.
Klar.
Im Erfolg
den HSV, machst du
den größten Fehler. Genau, ja, auch da. Aber das ist, man kann ja auch differenzieren. Also das ist ja, viele sagen, ja, jetzt ihr Traditionalisten und sowas alles, wenn die halt Traditionsvereine halt keine gute Arbeit leisten, da kann ja kein anderer Verein was für. So, ja, und trotzdem kann ich ja sagen, dass die einfach einen unfairen Wettbewerbsvorteil haben. So, ich kann doch festhalten, dass der HSV oder auch Werder, ganz klar, sehr viel schlechte Arbeit geleistet hat in den letzten Jahren. So. Und trotzdem kann ich sagen, ja, aber wenn halt Wolfsburg schlechte Arbeit leistet, dann muss dort keine Angestellte um ihren Job bangen, weil die irgendwie Stellen abbauen müssen, wenn die irgendwie mal im Abstiegskampf sind oder nicht international spielen, während das bei anderen Vereinen ja einfach der Fall ist. So. Die haben einfach einen unfairen Vorteil, den sie sich halt nicht, dann heißt es wieder, ja, aber Bayern, die kriegen ja auch viel Sponsorengelder und dies und das. Ja, das haben die sich aber über sportlichen Erfolg sind die halt eine Marke geworden und haben das dann aufgebaut. Da war erst der sportliche Erfolg, da war erst gutes Arbeiten und das hat dann dazu geführt, dass Leute dort viel Geld reinstecken. Und das ist halt bei RB Leipzig oder in Hoffenheim nicht der Fall. Da gab es nicht erst das gute Arbeiten. Bei RB Leipzig gab es vorher nicht mal gar nicht, also gab es einfach gar nicht. Nicht mal nicht kein gutes Arbeiten, einfach gar kein Arbeiten. Gab es halt einfach nicht.
Genau. Und selbst der FC Bayern könnte theoretisch in Schwierigkeiten geraten. RB Leipzig nicht.
Richtig. Ja, es bleibt eine Krux. Vielerlei.
Und sie nehmen trotzdem 4 Plätze weg, wo andere Vereine spielen könnten.
Ja, und. Ja? Also heute war ja sind ja die Ergebnisse der TV-Ausschreibung irgendwie rausgekommen zum Teil.
Ach,
und DAZN hat ja jetzt irgendwie die Konferenz. während...
Die Konferenz, okay, ja.
Ja, aber die Einzelspiele am Samstag, die sind bei Sky. Und ich weiß nicht, ob der Sohn da wirklich einen guten Deal gemacht hat, denn ganz ehrlich, die Einzel... Also die Konferenz, ich habe früher, auch da natürlich auch wieder bedingt durchs Kind, wenn Werder nicht gespielt hat, habe ich immer Konferenz geguckt. Das Fußball. Jo,
macht Sinn.
Hallo? So. Mittlerweile, nein, weil das spielt für mich, spielt in der Konferenz. Wenn Werder nicht spielt, wenn die Eintracht nicht spielt, die Konferenz fühlt sich mittlerweile an, als wenn dort einfach fünfmal das gleiche Spiel ist. Das spielt fünfmal Hoffenheim gegen Augsburg. Für mich. Es ist einfach völlig uninteressant. Du hattest das vorhin gesagt, mit die Spieler sind für dich so namenlose Gesichter, weil die erzählen keine Geschichte. Und das muss man über die Vereine auch sagen. So. Mhm. Und das tut mir ja auch leid für manche Vereine. Natürlich hat es auch was mit Sozialisierung zu tun. Ich bin in den 90ern mit Fußball sozialisiert worden. Deswegen erzählt für mich der VfL Bochum eine größere Geschichte, als es der FC Augsburg tut. Obwohl der FC Augsburg in den letzten 10, 15 Jahren wesentlich besseren Fußball wahrscheinlich gespielt hat und vielleicht auch Geschichten produziert hat, die an mir vorbeigegangen sind. Weiß ich nicht, aber sie sind an mir vorbeigegangen. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Und diese Vereine produzieren keine Geschichten, obwohl es dafür auch Potenzial gibt. Und auch da wieder handelnde Person. Natürlich musst du das auch ausschlachten. Ich meine, dann haben wir beide einen Verein, Thorsten, der kann das sehr gut ausschlachten. Wenn mal irgendwie eine Geschichte erzählt werden konnte, dann wird die aber von unserer Social-Media-Abteilung aber auch bis zum Erbrechen immer wieder wiederholt. Ja, also wie viele verlorene Söhne schon nach Bremen zurückgekommen sind. Das ist
so,
also
ist es Wahnsinn. Ja nun mal auch. Also. Genau. Da sind wir ja als Fans auch mit dabei, ne? Also,
ja, klar.
Wir erzählen die Geschichte ja mit ihnen zusammen. Die fangen an, wir machen weiter und so. Wenn wer da was kann, dann Memes und Geschichten. Also.
Genau, und ich will auch, dass sie mir diese Geschichten erzählen.
Absolut. Also
das ist natürlich wiederum unfair gegenüber dann zum Beispiel, jetzt gerade eben genannt, Augsburg. Da, ja. Ja. Können Sie das versuchen, mit der Geschichte mir zu erzählen, aber die geht halt wahrscheinlich an mir vorbei.
Wahrscheinlich, ja. Also alleine heute spielen, wie auch immer, Leipzig gegen Wolfsburg. Also wir schreiben heute den 30. November zum Zeitpunkt der Aufnahme. Leipzig gegen Wolfsburg und Mainz gegen Hoffenheim. Ja, nun, ne? Augsburg-Bochum wegen Bochum vielleicht noch, aber das ist halt alles schwierig. Also im Grunde genommen war das Topspiel Werder gegen Stuttgart. Und dann gab es halt noch das sogenannte Topspiel Dortmund gegen München, was etwas überraschend meiner Meinung nach 1-1 ausgegangen ist. Okay, habe ich nicht mitgerechnet. Aber dennoch, das sind die einzigen beiden wirklichen Knallerspiele, ne?
Und das führt ja auch dazu, dadurch, dass du, guck mal, du hast die Spielplangestaltung, die ist ja auch schwierig für die DFL,
na klar.
Das muss man auch sagen.
Na klar.
Weil, ich meine, die können ja auch nicht so richtig happy damit sein. Die können natürlich aber auch nicht sagen, also ihr interessiert leider keinen. Also ich, so.
Nein, natürlich.
Und das Problem
nicht.
Ist, dass natürlich diese Einzelspielslots werden dann natürlich immer mit Mannschaften besetzt, die halt in Anführungsstrichen interessanter sind oder eine größere Fanbase haben oder ein größeres Interesse auf sich ziehen. Das ist ja nicht nur die eigene Fanbase, sondern ich sag mal, die Eintracht, die interessiert jetzt seit dem Pokalsieg, interessiert auch nicht Eintracht-Fans, interessiert sich für Eintracht Frankfurt. Mhm. So, weil ja Geschichten erzählt werden. So. Positive. Aber dann führt das natürlich dazu, dass dann hast du noch den Europapokal, der natürlich die Ansetzung auch schwierig macht und sowas alles. Und also, dass Werder heute um 15.30 Uhr gespielt hat auf dem Samstag, das ist ja eine Ausnahme.
Tatsächlich.
Das ist eine Ausnahme. Und das wiederum führt dazu, diese Sonntagsspiele und diese Freitagabendspiele, die sind natürlich für Auswärtsfans einfach eine Katastrophe.
Ja.
So. Jetzt sollst du Sonntagabend irgendwie von Bremen nach Freiburg oder umgekehrt. Ja, herzlichen Dank, ne? Musst du Montag frei nehmen, musst du einen Urlaubstag für nehmen, wenn du das machen möchtest. Und ich meine, dann ist der nächste Punkt, ja, selbst wenn Vereine nicht viel mitbringen, aber ich sag mal, die 400 Fans aus Heidenheim, platt gesagt, die sollen doch zumindest auch die Möglichkeit haben, diese Reise antreten
absolut.
Zu dürfen. Absolut. Weil die 400, die da sind, die können ja nichts dafür, dass es keine 4000 sind.
Das ist richtig.
Die geben ja ihr Möglichstes. So. Und für die ist das ja auch eine Katastrophe, wenn die halt irgendwie sonntagabends irgendwie nach Kiel sollen.
Na klar.
So. Wobei das passiert natürlich nicht, weil Heidenheim-Kiel ist ein Spiel, das wird natürlich samstags 15:30 stattfinden.
Na klar.
Weil man es dann in der Konferenz verstecken kann, in Anführungsstrichen.
Ja gut, für solche Vereine ist es ja auch völlig in Ordnung. Die sollen das ja auch genießen und die sollen auch diese Möglichkeiten haben. Ne? Das ist ja völlig klar, weil die haben ja selber eine Tradition. So, Kiel hat eine Tradition.
Ja. Man darf das auch nicht verwechseln, das ist ja auch keine, ich habe ja nichts gegen Heidenheim oder so.
Nein, gar nicht,
das,
überhaupt nicht.
Das ist ja auch keine Kritik an den Leuten, die dort sind und dort arbeiten und auch nicht an den Leuten, die Fan von diesem Verein sind.
Überhaupt nicht.
Ne?
Ganz im Gegenteil, die schreiben gerade eine mega geile Geschichte.
Ja, die schreiben eine Geschichte tatsächlich, genau.
Ja.
Und nur du hast halt, ja, natürlich spielt es auch eine Rolle, wie man Fußball konsumiert und sowas alles und auch vom Fernseher ist es halt ja ein halbvolles Stadion. Was bei Heidenheim jetzt nicht der Fall ist, die haben halt kein großes Stadion und sowas alles, aber wenn Heidenheim halt irgendwie Hoffenheim zu Gast hat, ja, oder in Hoffenheim spielt, ja, dann ist das halt.
Ja gut, dann sind schwierig. Die Heidenheimer in Hoffenheim oder die Heidenheimer sind zu Hause, nur Hoffenheim ist halt nirgends.
Ne? Genau, ja, das ist halt, ja, wir haben ja hohe Auslastung im Stadion.
Genau wie Leipzig.
Genau. Ja, das oder ist, Wolfsburg ja auch so.
Ja, unbedingt. Das ist dann halt immer, es ist halt dunkel draußen und kalt ist es auch und die Schichten und mitten in der Woche.
Ja, ja, also Sonntagabend sind bevor wir geschafft. Also.
Das ist halt schwierig.
Mal, wer erzählt denn die besten Geschichten im Fußball? Also welches Medium?
Mittlerweile die Vereine selber über die eigenen Medienkanäle tatsächlich. Das heißt, die Vereine haben es ja eigentlich viel besser in der Hand und trotzdem schaffen es einige Vereine halt nicht, ne? Früher waren sie darauf angewiesen, auf TV-Zeitung. So, ja, was, so. Und dann musste man sich auch gut stellen mit Journalisten und dass die halt auch positiv berichten, weil natürlich will der Verein selber eine positive Geschichte erzählt haben. Klar. Und mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Ich glaube, das ist für manche Sportjournalisten auch schwierig. Ich glaube, dass, also ich meine, es ist auch wirklich schwierig. Ich glaube, das ist schwierig, über Vereine kritisch zu berichten und trotzdem noch unbefangen empfangen zu werden. So. Auf der anderen Seite führt das natürlich auch zu so Kumpeljournalismus von einigen Journalisten.
Das gab es, glaube ich, schon immer, ne?
Ja, aber es ist auch nicht nur im Fußball diese Entwicklung. Ich verstehe, was du meinst. Ja.
Jetzt mittlerweile haben natürlich dann aber solche Journalisten die Möglichkeit, über den eigenen Social Media Kanal irgendwie dann das noch zu posten, dass sie dann da gerade mit dem und dem irgendwie zu Abend gegessen haben oder den und den getroffen haben und können wir nochmal ein Selfie machen und sowas. Also Selfie-Journalismus. Und das finde ich schon unangenehm. Ist gerade dein Job und dein Job ist nicht, du bist halt kein Influencer, sondern du bist irgendwie Reporter für Sky. So. Wenn du Influencer sein willst, dann mach halt Influencer, aber dann lass einen richtigen Sportjournalisten da seine Arbeit machen. Und man merkt das, glaube ich, das sind so viele Punkte, die den Fußball anstrengend machen. Also wirklich anstrengend. Also man sitzt ja manchmal und hört so Geschichten oder sieht irgendwas und denkt, ach, ich kann das alles nicht mehr. So, ich will einfach nur geil Fußball gucken und irgendwie geile Geschichten erzählt bekommen. Wir kommen immer wieder darauf zurück. Natürlich ist es ja Unterhaltung. So. Und ehrlich gesagt, unterhalten mich Spiele, wo Werder gerade nicht spielt, häufig besser, weil ich halt emotional, ich sag zwar, ich muss ein Team haben, für das ich bin, oder eins gegen das ich sein kann, aber natürlich bin ich emotional nicht so involviert und nicht so neben der Kappe, wie wenn Werder spielt.
Ja, klar, natürlich. Das ist ja logisch. Das emotionalisiert einen natürlich nochmal auf eine ganz andere Art, ne? Ist ja völlig klar. Es gibt dann eher wieder Vereine, wo ich dann manchmal denke, das ist aber ein anderes als wenn Bremen verliert. Also, das ist ja völlig klar. Ja, da gibt es auch noch einige Vereine, über die man reden könnte, wo ich mittlerweile keine Häme mehr übrig habe, sondern einfach nur noch denke, meine Güte noch mal hin, um Himmels Willen, Jesus Christ, wirklich. Da ist der HSV einer davon, wirklich, also was die ihren Fans antun, weiß ich nicht. Also, das ist echt...
Warum das schon gehen an?
Ja, alles eigentlich. Die lassen ja nichts aus. Das ist wirklich ist nicht ganz so schlimm wie Schalke, aber geht schon echt böse in die Richtung. So, ne? Also, weiß ich nicht. Also da könnte man auch ganze Romane trillern mittlerweile. Weil mir ist seit Jahren die Häme vergangen, muss ich ehrlich sagen. Weil der HSV fehlt der Bundesliga so sehr.
Auf jeden Fall.
Das ist
ich will, dass der HSV in der ersten Liga ist. Ich will, dass der HSV schlechter als Werder ist. Und ich will, dass sie sich richtig dumm anstellen. Aber natürlich. Bitte in der ersten Liga.
Genau.
Und bitte statt Hoffenheim. Zum Beispiel.
Natürlich. Ich habe es, glaube ich, bei Woran hat es gelegen, als die zu Gast waren, schon gesagt. Lieber 10 HSVer als ein Leipzig. Natürlich. Klar. Und dann guckst du dir das an, was die da machen und denkst so, Alter, wollt ihr da 10 Jahre noch irgendwie, was macht ihr denn da? Das ist echt krass. Die haben eigentlich Geld genug. Also.
Ja, vor allem die Möglichkeiten. Man muss ja sagen, der Standort Bremen ist ja eigentlich nicht gemacht für Bundesliga-Fußball.
Nö, eigentlich nicht.
So. Aber der ist halt noch da aus der Tradition heraus.
Ja gut, aber da können wir mal über Gladbach und Lautern reden. Ne? Nach der Theorie müssten die in der Regionalliga spielen. Also,
ja, klar. So. Und wenn man das dann aber vergleicht, wie wenig Hamburg dann daraus macht. Ne?
Ja.
Man sagt ja auch immer Berlin und dies und das. Wobei, ich sag mal, wirtschaftlich ist Hamburg ja schon und von der Weltstadt her ist Hamburg irgendwie für mich, glaube ich auch Norddeutscher, schon nochmal irgendwie krasser.
Ja, auf jeden Fall. Das hat Hoeneß mal gesagt. Hoeneß hat irgendwann mal gesagt, eigentlich müsste der HSV nicht nur mit uns um die Meisterschaft spielen, sondern vor uns sein.
Ja.
Ja, da hat er recht. Hat nicht oft recht. Aber da schon.
Da hatte er mal recht.
Aber wie auch immer. Über die nur Vereine.
Steuerrecht.
Ja, da hatte er weniger Recht.
Unrecht.
Wie auch immer, es gibt genügend Vereine, über die man hier ganze Sendungen füllen könnte. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Schalke-Special, weil ich glaube, das ist wirklich dramatisch alles. Aber gut, soll jetzt hier in dieser Sendung kein Thema sein. Lass uns mal ein bisschen über unseren Herzensverein ruhig sprechen. Man hat ja 125 Jahre gefeiert, das ist ja so. Wir sind ja nicht saisonmäßig unterwegs hier, sondern das ist ja immer so inmitten der Saison. Und deswegen war ja in der letzten Saison die 125-Jahr-Feier und die können wir aber erst jetzt besprechen, sozusagen, oder jetzt eben rezipieren. Der hat ja Heidenheim so ein bisschen, über die haben wir ja auch schon gesprochen, diese Party gecrashed.
Ja, ich war da zu dem Spiel im Stadion.
Ah, guck.
Ich stand unter der Choreo quasi.
Hm.
Also es war trotzdem super. Ich hatte meinen Schwager das erste Mal mit im Stadion. Der ist dann jetzt auch bei Werder hängen geblieben. Also es hat gut funktioniert, obwohl trotz dieses Spiels. Also das. Ich muss ihm dann nur sagen, das ist jetzt nicht jedes Spiel so, ne? Was hier so rumherum abgeht. Das ist schon besonders heute.
Das war auch echt besonders, ja. Die Choreo und das war schon mega.
Auch da sind wir wieder, ne? Der Verein und auch die Fanszene haben da halt sich gut unterstützt oder die Bälle zugespielt, wenn man so will. Und es geschafft, wieder eine Geschichte zu erzählen.
Genau. Genau. Und die Choreo übers ganze Stadion halt, ne? Das war schon nice.
Was da an Aufwand hintersteckt, ist für mich, also ich habe nach wie vor höchsten Respekt vor den organisierten Fernsehen. Auch egal, wo sie sind und was da für Arbeit hintersteckt und sowas. Und hey, guck mal, dann können wir kurz mal den Bogen zurückspannen zur Nationalmannschaft, zu der Entfremdung, die halt diesen Coca-Cola-Fanclub-Sponsor-Nationalmannschaft, die es das hatten, wo halt irgendwie Marketingfirmen mit Choreos beauftragt wurden oder die Pappen hingelegt haben und sowas alles. Gas geben und dies und das, so auch teilweise wirklich misslungene Choreos, wo ich halt gar keinen Respekt für habe. Und dann hast du halt das in den Vereinen, in vielen Vereinen, dass Leute einfach ihre Freizeit zu einem Großteil dafür opfern. So und wirklich aufopferungsvoll das machen und dort viel Zeit und Geld und Mühe, Schweiß, Tränen investieren, um halt den Fußball, um das Drumherum des Fußballs halt nochmal zu verschönern, zu erhöhen.
Absolut. Total. Und 125 Jahre ist ja was, ne? Also das ist ja schon mal nicht schlecht. Und es ist ja so, bei Werder ist ja nicht aus anderen Vereinen entstanden. Die sind wirklich 125 Jahre alt. Also da haben sich nicht irgendwelche anderen Vereine zusammengetan, sondern Werder ist Werder, weil Werder Werder ist. Das ist also so auch gegründet worden als Verein. Das ist sehr, recht außergewöhnlich.
Muss man auch mal das sagen. Das stimmt. Liebe Grüße nach Hamburg.
Zum Beispiel, ja. Aber da sind sie nicht die Einzigen. Das gibt ganz
nö,
viele.
Nö, sind
also,
sie nicht.
Ich glaube, die meisten sogar von den Großen.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall schon mal recht außergewöhnlich. Und schön natürlich auch. 125 Jahre ist auch erstmal schon mal eine Ansage. Die Finanzen sind 125 Jahre nicht immer so gut gewesen, um mal so ein bisschen Delling zu spielen. Ja. Aber mittlerweile kann man, glaube ich, wieder zumindest mal beruhigt schlafen.
Naja, man hat zumindest kein negatives Eigenkapital mehr.
Genau.
Das ist jetzt ist Finanzdeutsch so. Aber das hat man allerdings auch nur, weil man sich halt Investoren geöffnet hat.
Ja, nun.
Und auch wenn die jetzt vereinsnah sind und aus der aus Fans bestehen oder unserem ehemaligen Geschäftsführer Sport, Frank Baumann. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, weil du halt in Bremen ein wirtschaftsschwaches Standort hast. Das ist, ich verweise da einmal auf das auf den Rasenfunk, die auf das letzte Vereinsspecial zu Werder Bremen, wo sie mit Felix Gerhardt gesprochen haben, Journalist von Radio Bremen und da wurde das tatsächlich, wurde da auch ein bisschen drauf geguckt und Felix Gerhardt hat einen guten Blick, der zwar in Bremen wohnt, aber kein Werder-Fan ist, also da jetzt nicht emotional so involviert ist, dass da irgendwelche Sachen verklärt werden. Ist aber auch kein Fan von einem wirklich konkurrierenden Verein, dass er das jetzt irgendwie verschärft darstellt. Ist, ja, aber man ist jetzt finanziell ein bisschen solider aufgestellt.
Ja, und das mit dem Standortnachteil, ja, weiß ich nicht. Also es gibt da Becks und es gibt Milita und es gibt weiß ich nicht was alles. Also ganz so ist es nun auch nicht. Es gibt genug Millionäre in Bremen, ne? Also so ist nicht. Also.
Ja, aber man darf nicht vergessen, bei Becks, welcher Konzern steht da?
Ist ja egal.
Hinter, sehen die sich, ja, naja gut, die Entscheidungen werden da ja an noch höherer Ebene getroffen. So.
Schon, aber so. Es ist die größte Brauerei von denen in Deutschland. Mit Abstand.
Ja. Ne? Aber also, sehen die ein Sponsoring bei Werder als gewinnbringend? Vermutlich
das nicht. Das weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall genügend Leute mit Geld in Bremen, die da wohnen. Also das weiß ich. Und so, also das darf man auch nicht vergessen. Diese Schere zwischen Arm und Reich ist ziemlich krass. Das stimmt. Ja. Das schon. Aber diese Schere zwischen Arm und Reich hat ja nichts mit dem Standortnachteil erstmal zu tun. Das sind ja dann eher andere Dinge. Aber ich weiß nicht. Also ich sehe das gar nicht so negativ, wie es dann teilweise dargestellt wird. Und andere Vereine kriegen es ja auch hin. Gladbach ist das beste Beispiel. Also die haben ja einen Nachteil galore. Die haben ja gar nichts. Das ist ja wirklich so. Oder was soll denn Kaiserslautern sagen? Die haben ja noch weniger als
Kaiserslautern
nix,
hat aber auch wirklich sehr lange nur überlebt, weil halt immer wieder Rheinland-Pfalz als Bundesland.
Da sind sie ja nicht die Einzigen.
Für die Region. Da sind sie nicht die Einzigen, aber die, das in einer Zeit, wo das noch nicht so gang und gäbe war, dass man sich über Anleihen beim Bundesland gerettet hat. Ich meine, das war auch ein notwendiger Schritt tatsächlich mit der Investorenöffnung, weil ja auch diese Anleihen aus der Corona-Zeit jetzt alle fällig werden nach und nach. So. Also dieses Kapital, was man jetzt hat, das wird ja auch benötigt. Um ja, nicht direkte Schuldentilgung, aber um diese Verbindlichkeiten zumindest zu reduzieren und weiterhin auch natürlich dann dadurch weitere Kredite bei Banken zu vernünftigen Konditionen zu bekommen.
Um zu investieren halt hauptsächlich, ne?
Genau.
Das ist natürlich wichtig, klar. Ich wollte damit nur sagen, es gibt Sicherheiten und du kannst dann das NLZ endlich mal upgraden und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall wichtig. Man darf ja auch nicht vergessen, Werder hat auch eine echt krasse Verantwortung für das, was sie da so tun innerhalb von Bremen. Ne? Also der Platz 11 ist für den Schulsport auch geöffnet und solche Sachen. Das kommt ja immer alles dazu. Das vergessen viele Leute außerhalb von Bremen auch immer. Also die Hallen, die Bremen hat und so, die können die nicht alleine nutzen. Das ist schwierig. Also Bremen muss da schon auch in Vorleistung gehen in Bremen. Dafür kriegen sie relativ wenig zurück vom Innensenator, muss man ehrlich sagen.
Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Also. Aber vor allem, was du gerade angesprochen hast, dass die Werder-Flächen von Werder auch für andere Sachen genutzt werden. Also jetzt in den ganzen Umbau rund ums Stadion wird es ja auch immer wieder deutlich gemacht, dass man da immer im Austausch mit den Ämtern ist, Anwohnern, wo es schwierig ist. Wilde Liga, also die Plätze werden ja einfach ganz neu strukturiert und sowas alles. Das heißt, die Wilde Liga muss irgendwo noch unterkommen. Es ist eine Freizeitfußballliga.
Haben wir in Flensburg auch.
Genau, und da muss natürlich, hat man auch eine Verantwortung natürlich, weil Werder ein großer Player ist einfach in der Stadt. Ich meine, Bremen braucht Werder als Aushängeschild.
Und umgekehrt. Ja, die brauchen einander.
Auch. Das ist so. Genau. Und Werder ist ganz bewusst an diesem Standort geblieben, obwohl das wirtschaftlich wahrscheinlich wenig Sinn ergibt.
Richtig, überhaupt keinen.
Aber auch da sind wir wieder bei dem Punkt, man wollte an diesem Standort bleiben,
ja, absolut.
Wo man einfach seine Tradition hat, wo man Geschichten erzählt hat, da sind wir wieder, wo man weitere Geschichten erzählen will. Du willst eine Verbindung weiterhin zur Stadt haben, weil, ne? Bremen braucht Werder, Werder braucht Bremen.
Absolut, ja.
Du möchtest weiterhin innerhalb der Stadt bleiben. Ich meine, das Weserstadion, dass das mitten in der Stadt liegt, das ist ja mittlerweile Ausnahme, weil das ist natürlich bei Neubauten geht das gar nicht mehr. So. Aber natürlich verlieren die Vereine auch etwas von ihrem Charme, wenn diese Stadien halt alle immer außerhalb gebaut werden, an irgendwelchen Autobahnausfahrten und einfach von außen aussehen wie ein riesiges Möbelhaus. Also ich und mein Vater, wir fahren halt viel durch Deutschland und gehen Fußball gucken in Stadien. Er ist Eintracht-Fan, ich bin Werder-Fan. Das heißt, Eintracht und Werder dürfen nicht dort spielen, weil wir wollen uns nicht dann die Laune versauen lassen. Das heißt, wir waren schon in Augsburg Fußball gucken. Augsburg ist eine wunderschöne Stadt, das Stadion nicht. Das Stadion ist halt einfach ganz weit draußen und du hast einfach gar keine Connection zur Stadt Augsburg in dem Moment. Düsseldorf ist zwar relativ in der Stadt, also der ganze Vorplatz und sowas, dann hat das Gefühl, man steigt gerade an dem Terminal aus. Das ist komplett blöd. Dann wiederum hast du allerdings den ersten FC Köln. So.
Ja.
Und da ist das ganze Stadionumfeld, wie viel das schon macht von der Stimmung.
Ja, absolut.
So, wie wichtig das einfach ist. So. Und natürlich ist das für Leute vor Ort sicherlich anstrengend, wenn sie da wohnen. Nur man darf auch nicht vergessen, diese Stadien, die sind da meist nicht in den letzten 3 Jahren gebaut worden, sondern sind es schon sehr lange. Während hingegen viele der Anwohner. Also ich kann auch nicht über die Kneipe ziehen und mich dann beschweren, dass da abends Leute sitzen und Bier trinken.
Ja, aber es gibt Leute, die ziehen in die Nähe einer Kirche und beschweren sich dann darüber, dass die Glocken läuten. Es ist so. Es ist Wahnsinn. Menschen halt.
Ja, es wird auch nie aufhören, vermutlich. Aber das ist natürlich, ich meine, wir haben es jetzt natürlich in Schleswig-Holstein gerade mit Holstein-Kiel.
Ja, stimmt.
Die auch ein neues Stadion benötigen oder einfach das Stadion muss andere Voraussetzungen erfüllen. Und ich sage nach wie vor, es wäre, insbesondere wenn man jetzt die Langfristigkeit sieht, wäre es für Holstein halt schon echt schlimm, wenn du diesen Standort Holstein-Stadion nicht mehr nutzen könntest.
Ja, klar.
So. Klar. Ich meine, das ist das Stadion, wo sie vor über 100 Jahren deutscher Meister geworden sind.
Ja, ja.
So. Also das, auch da sind wir wieder bei Geschichten erzählen. So. Und das ist natürlich ein Verein wie Holstein, braucht das natürlich ganz bewusst irgendwie. In der Stadt, in der man sehr lange nur die Nummer 2 war, was den Sport angeht und auch viel dafür getan hat, nur die Nummer 2 zu sein, muss man auch sagen. Wo wir wieder beim Thema gute Arbeit sind und sowas, die herrscht ehrlich gesagt noch nicht so lange. Und dafür sind sie dann recht erfolgreich in kurzer Zeit. Aber ja, das ist für mich als jemand, der gerne ins Stadion geht, spielt der Standort des Stadions eine ganz große Rolle. So. Und das muss zumindest das Umfeld, Stadionumfeld muss zumindest stimmen. Das ist in Bremen, deswegen bin ich froh, dass ich mich irgendwann mal unbewusst für diesen Verein entschieden habe. Als Fünfjähriger war natürlich irgendwie dieses ins Stadion gehen in meinem Kopf, ja, das ja gar nicht existiert. So, dass man das ja mal machen könnte. Heute bin ich froh.
Ja, total. Mhm. Und es ist auch ein geiles Bild einfach. Es liegt einfach wunderschön. Es ist großartig an der Weser. Selbst nicht Fußballfans müssen das, glaube ich, können das einfach wertschätzen.
Ich habe das auch bewundert. Auf jeden Fall. Es ist ein toller Ort.
Es ist tatsächlich. Ich wollte nur mal ganz kurz nochmal zurückkommen. Es gibt ja auch nur mal Vereine wie Nürnberg, wie Kiel, wie, keine Ahnung, die haben ja dann alle auch diesen Standortnachteil. Deswegen lasse ich das immer nicht so ganz gelten, weil es ist zwar ein schönes Narrativ zu sagen, Bremen hat andauernd diesen Standortnachteil, aber das macht es halt nicht besser. Und es ist eine hübsche Ausrede auch immer am Ende des Tages. Ne? Es gibt andere Vereine, die auch in kleinen Städten rumtouren, Magdeburg meinetwegen oder wer auch immer, ist völlig egal und die schaffen es auch irgendwie. Insofern, es gibt ein paar Städte, die haben einen Standortvorteil, so würde ich das eher umdrehen, im Gegensatz zu all den anderen Vereinen, das ist dann eben so, aber dass Bremen da jetzt so einen wahnsinnigen Nachteil hat, ich meine, die haben trotzdem immer noch 580.000 fucking Einwohner, das ist jetzt keine Kleinstadt, ne?
Ja, also das wollte ich damit auch nicht sagen.
Nee, ich meine nur, also ne, es gibt andere Städte, die wesentlich kleiner haben, wesentlich weniger und kriegen es auch irgendwie hin. Also irgendwie muss man mal von diesem Narrativ runterkommen mit diesem Standortnachteil, das weil das darf böse enden. So.
Genau, es darf keine Ausrede sein, du musst halt anders arbeiten, als du natürlich kannst in zum Beispiel Hamburg.
Klar.
Oder in Stuttgart, in Baden-Württemberg, insgesamt musst du halt einfach. Ne? Da das kannst, stimmt. Also, dass der Käufer des Stadionnamens insolvent gegangen ist.
Ja, das ist natürlich wieder typisch Werder. Und man dann
nicht schnell jemanden findet, der das dann übernehmen kann, ist für Werder halt schon eine kleine bis mittlere Katastrophe. Hm. Hätte wahrscheinlich in der wirtschaftsstarken Region einfach jemanden hättest, ja, dann springen wir ein. Wir wollten das eigentlich schon machen, so ungefähr.
Wobei, da muss ich sagen, das könnte man in Bremen tatsächlich auch machen. Da gibt es auch genügend Firmen, die lokal verortet sind. Also das wäre schon möglich, wenn man wollte. Also die Firmen.
Was man aber auch, finde ich, sieht, es war jetzt ja Jahreshauptversammlung und die wirtschaftlichen Kennzahlen wurden ja auch vorgestellt und man hat einen massiven Sprung im Umsatz von Merchandise und vor allem bei den Ticketverkäufen gemacht.
Ja.
Nun ist es ja so, dass wir einen neuen Trikot-Sponsor haben, Matei. Mhm. Vorher hatten wir halt einen sehr, ich sag's einfach mal, verhassten Trikot-Sponsor.
Fragwürdigen,
genau, so. Und da stellt sich ja schon die Frage, war das denn all die Jahre richtig, dann auf diesen immer wieder von der Fanszene und von Fans insgesamt, nicht nur von der aktiven Fanszene, so stark kritisierten Trikot-Sponsor zu behalten, weil der halt von den Zahlen her vielleicht mehr gezahlt hat als andere, aber du natürlich an deinem Image Schaden genommen hast. So. Jetzt haben sich ja viele auch ein Trikot geholt dann zu dieser Saison, die halt dann all die Jahre, als noch der andere Trikotsponsor da war, das halt nicht gemacht haben. Nach dem Motto, jetzt kann ich das ja endlich machen. Also ich glaube, bei diesen Trikotabsätzen wird es nicht unbedingt bleiben.
Ja.
Kann ja auch gar nicht bei den Preisen.
Und man muss dazu sagen, die sind auch ziemlich geil in diesem Jahr.
Ja. Ja, wobei ich fand auch die Trikots, also das wurde ja auch damit, dass wir jetzt einen anderen Ausrüster haben, es ist von Umbro zu Hummel gegangen dann vorletztes Jahr und dass das da dann ja irgendwie auch schon, Umbro hat uns auch schon ein paar sehr schöne Trikots
gestellt.
Also Das muss man auch sagen. Also, und trotzdem war es für viele, nee, aber nicht mit diesem Sponsor da vorne drauf. Und ja, es stellt sich die Frage, wie sehr du für wenig Geld vielleicht auch deine eigenen Werte verkaufen kannst und wie viel Vorteil hast du davon oder trägst du nicht doch Schaden davon, auch wirtschaftlich im Endeffekt, auch wenn du jetzt ja erstmal auf der Habenseite was ein bisschen mehr hast.
Ja. Vielleicht ist das ein Learning für Werder.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen, das muss eigentlich eins sein. Und trotzdem weiß ich natürlich, dass der Druck einfach enorm ist. Du musst jedes Jahr ein Etat dahin stellen, mit dem du alles bezahlen kannst. Und damit reden wir ja nicht nur von Spielergeldern, sondern einfach von jeder MitarbeiterIn auf der Geschäftsstelle auch.
Na klar.
Das ist mir schon bewusst, dass der Druck natürlich ein ganz anderer ist, als jetzt in meinem Job. So, das ist halt einfach so.
Na klar, ist ja logisch. Ne? Dennoch, auch positiv, Werder hat den Kaderwert mal richtig, also nach oben geschossen. Also da ist Ole Werner vielleicht auch einer derjenigen, die man mal ein bisschen loben muss. Ja. Ne? Weil es hieß ja immer, ja, da können ja keine Spiele entwickeln, vielleicht doch.
Wer war das noch? Hatte das nicht Füllkrug gesagt, dass eigentlich jeder Spieler unter Ole Werner besser geworden ist? Mhm. Bisschen plakativ, weiß ich nicht, ob das wirklich auf jeden Spieler zutrifft, aber ich sag mal, die Spieler, diese so 14, 15, 16 Spieler, die regelmäßig zum Einsatz kommen, ich glaube, das kann man für die tatsächlich festhalten. Da gibt es auch Beispiele, Niklas Stark ist natürlich schon ein sehr kompletter Bundesligaspieler gewesen, als der zu Werder gekommen ist. Aber du hast natürlich Spieler wie Romano Schmid, wie Justin Ginma. Mhm. Und natürlich muss auch immer der Zufall ein bisschen mithelfen. So, Justin Ginma wollte man eigentlich abgeben, aber der war Dortmund zu teuer für einen Jugendspieler oder einen gerade aus der Jugend gekommenen Spieler. Nur deswegen ist er bei Werder geblieben und hat sich dann so entwickelt. Glück gehört einfach dazu. Das ist nun mal auch so. Ne? Richtige Zeit, richtiger Ort. Und
absolut.
Manchmal klappt es halt auch einfach nicht. Obwohl alle Anlagen da sind. Aber ja, ich stimme zu. Also ich bin sehr zufrieden mit unserem Trainer. Und wir haben hier in den letzten Jahren auch schon zusammengesessen. Da haben wir über Trainer gesprochen, die ganz anders gewirkt haben bei Werder.
Das ist richtig. Und heute bei Darmstadt offensichtlich einen extrem überraschend guten Job machen.
Gut, an den mit dem gefälschten Impfpass,
ja, aber gut, ja.
Der war ja auch mal da.
Den habe ich erfreulicherweise erfolgreich verdrängt.
Aber ja, ja klar, aber auch da natürlich gilt das für Trainer auch, wie für Spieler.
Na klar.
Manchmal sind vielleicht eigentlich alle Möglichkeiten da und es klappt einfach nicht. Auch genau. Da gehört Glück dazu.
Und ein bisschen Können, ne? Immer Glück ist Können, weil Ole Werner als erste Maßnahme irgendwann mal gesagt hat, nach dem ersten Jahr, glaube ich, war das, hier, Jungs, so geht das aber nicht. Ich kann hier nicht immer auf Platz 11 spielen, das geht nicht, da spielen die Frauen und die Jugend spielt da ja auch sowieso auch noch, der Nachwuchs. Ich habe aber keinen Platz, der so groß ist wie das Weserstadion. Mhm. Ist auch wieder typisch Werder. Ja, so seit den 80ern haben wir hier eigentlich nicht mehr so. Nö, das geht eigentlich auch, ging immer so. Irgendwie, das ging halt immer so. Das ist auch typisch. Und da hat Ole Werner gesagt, das möchte ich jetzt aber so nicht mehr haben. Wir müssen hier mal von der Größe her so einen Platz haben, wie das im Weserstadion ist. Sonst kann ich das nicht trainieren, was ich da trainieren will. Ja. So. Und das ist einer der Maßnahmen, die gemacht wurden. Und das scheint unter anderem zu fruchten. Das sind ja immer so kleine Sachen. Bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen hier. Aber das sind eben Sachen, die eben dann fruchten irgendwann. Und dass das überhaupt so ist, ist auch wieder typisch Werder halt. Das passt zu diesem Verein, wo man sich erfreulicherweise, ich meine, man muss sich ja bei irgendwas aufregen, das nützt ja nichts, aber das ist so typisch.
Ich glaube aber, dieses, das haben wir schon immer so gemacht, ist auch einfach auch so menschlich.
Das ja klar, ist das menschlich, total.
Das haben wir schon immer so gemacht.
Und dann dieses
Satz hören.
Genau, und diese Werder-Familie kommt ja noch erschwerend dann dazu, ne? Ja. Und so. Also erschwerend ist schön, total gut, aber eben nicht immer.
Nee, es birgt auch Gefahren.
Einfach, genau. Ne? Und da haben wir eine davon.
Genau.
Das war doch bis jetzt immer, das ging doch noch, der ist doch noch gut, der geht doch noch. Was denn? So. Ja, das, ja, wohl nicht. Also sind so Kleinigkeiten, die dann plötzlich auffallen, jemanden, der mal von außen kommt, und das war halt wichtig.
Genau, tatsächlich ist es jemand, der von außen kommt, aber der trotzdem mit seiner Art, und es ist dieses Norddeutsche, vielleicht ist es das dann.
Wahrscheinlich
ist es das. Einfach ja. Sehr, sehr gut dahin passt und
total.
Der doch durchaus auch anpassungsfähig ist. Mhm. Also auch wenn er stoisch wirkt, glaube ich, ist es mitnichten so. Der sich auf Situationen ja einstellen kann und dem ja, der natürlich auch weiß um die Schwierigkeiten, die Bremen einfach, die Werder einfach hat. Hm. Und ich sehe, also wenn wir darüber reden, er hat, Niklas Füllkrug sagt, er hat jeden Spieler irgendwie besser gemacht. Sehe ich einfach eine konstante Entwicklung von Werder als Verein.
Ja.
Also wirklich als Verein. Nicht nur in mannschaftlich, spielerisch als Verein, seitdem er da ist.
Absolut.
So. Und das ist natürlich nicht er nur alleine, ganz und gar nicht, sondern da sind, sondern aber diese Zusammenarbeit mit den handelnden Personen, dass jetzt so ein Stand jetzt reibungslosen Übergang gab von Frank Baumann zu Clemens Fritz. Ich meine, wir haben den Geschäftsführer Sport wurde gewechselt und man hat es intern besetzt, wo wir wieder bei den Gefahren sind, die Werder-Familie, die Stars und nicht jemand extern geholt. Man hat mit Peter Niemeyer jemanden zurückgeholt zu Werder für die Kaderplanung und sowas. Man hat, ja, das... trotzdem funktioniert es sehr gut, weil die, glaube ich, als Team gut harmonieren und sich durchaus aber auch reiben. Also nicht harmonieren im Sinne von alles ist immer toll. Ich glaube, die können auch durchaus angeregt mal Meinungen austauschen.
Ja, das glaube ich auch. Tatsächlich. Aber für mich war so ein Türöffner, jetzt, wenn wir mal von dieser Saison sprechen, man hat ja mal so gemerkt, also am Anfang, als Werder so in der zweiten Liga war und Ole Werner das übernommen hat, fand ich, war das wie in den letzten Jahren bei Werder. Es war so dunkel und es war immer so Nieselregen. Und dann hat Ole Werner das übernommen und dann hörte irgendwann der Nieselregen auf. Und irgendwann hellte es so ein bisschen auf. Und in dieser Saison kommen so die ersten blauen Flecken so am Himmel. Ist noch bewölkt so ein bisschen, aber so langsam kommt so ein bisschen blauer Himmel durch. Weil ich habe dieses Frankfurt-Spiel gesehen. Und ich dachte so, ui. Meine Erkenntnis war, obwohl wir dieses Spiel verloren haben, Alter, Werder kann mithalten, was ist denn hier los? Was geht denn hier ab? Vielleicht geht was in dieser Saison. Vielleicht geht da wirklich was. Das haben sie heute gegen Stuttgart unentschieden gespielt und das bestärkt mein Gefühl. Und es ist so, dass in dieser Saison schon 2, 3, 4 Mal das Dach hochgeflogen ist. Und du brauchst nicht viel, um diese Werder, um diese Fanszene anzuzünden. Das haben wir ein bisschen mit Frankfurt gemeinsam. Das bedarf nicht viel, dass nochmal richtig so, dass die on fire sind. Und wenn jetzt die nächsten, ich sag mal, wirklich ganz vorsichtig 3 Spiele gewonnen werden, und das ist ja, besteht ja die Möglichkeit, dann glaube ich, dann erzählen die Fans alleine schon mal wieder eine Geschichte. Und das ist dann eine völlig ein völlig neues Gefühl, eine völlig neue Situation, auch von Fanseite her. Das gehört ja ein bisschen zusammen alles. Und dann könnte wirklich was gehen. Dann könnte sich da eine Perspektive auftun, die wir seit langem nicht hatten.
Und die brauchst du ja auch, um Spieler zu halten, um interessant zu bleiben für Spieler. Das darf man ja nicht unterschätzen, dass die Entwicklung, die wir jetzt als Fans natürlich gutheißen, die kriegen natürlich auch Spielerberater, andere Vereine mit. Und das ist natürlich auch wichtig, dass ein Spieler, der da eventuell reinkommen will, sieht, okay, Spieler haben sich dort gut entwickelt, sind dann irgendwann den nächsten Schritt vielleicht gegangen. Auch Spieler, die vielleicht schon gestandenere Profis waren, wie Niklas Füllkrug, der nochmal einen Riesenschritt gemacht hat und dann zu einem größeren Verein gewechselt ist. Und so. Und das ist natürlich auch klar, dass ist natürlich schwierig für Werder. Irgendwie, du willst Spieler holen, die dich verbessern und du musst auch immer Spieler verkaufen, weil du auf diese Einnahmen angewiesen bist, aber du musst natürlich auch Spieler halten, um dich weiter zu verbessern. So. Weil es ist ja, kann ja nie das Ziel sein, den Status quo jetzt so zu erhalten. So soll das jetzt bleiben für immer. So, wenn wir jetzt irgendwie Platz 12 bis 15 da irgendwie uns immer halten, dann ist ja alles, sind ja alle zufrieden. Nee, das kann natürlich nicht das Ziel sein. Sondern es muss immer eine Weiterentwicklung stattfinden.
Und da, finde ich, kann eigentlich die Stadt nur positiv wirken. Weil ich finde ja, dass Bremen eine der coolsten und schönsten Städte ist. Also ich fühle mich da immer irrewohl, auch wenn wir ein bisschen länger da sind, so bei der Jazz Ahead. Da könnte Jenny bestimmt auch mal was dazu sagen, wie sie das so empfindet, wenn wir so in Bremen sind. Ich finde es immer geil. Also
auf jeden Fall. Ich kann immer nur noch unser wahnsinniges Erlebnis zitieren, dass da sogar die Chihuahuas nett sind.
Stimmt.
Also, netter als in Bremen wird man irgendwo begrüßt.
Es ist tatsächlich echt Wahnsinn, wie freundlich man da behandelt wird, wirklich. Ist mir auch aufgefallen, ja. Das ist sowieso meine Theorie, ne, dass der Norden wesentlich freundlicher ist als der Süden. Aber gut, das ist natürlich nur anekdotisch evident und nicht empirisch.
Kommt halt drauf an, wer man selbst ist, glaube ich, ob man das als freundlich empfindet oder als...
Ja, oder ob man selber auch freundlich ist.
Richtig.
Ja,
das kommt dazu, ja. Ja, aber ich kann nur positiv über Bremen reden. Und ich glaube, wenn du mit so einem Spieler in diese Stadt kommst, das ist ja auch so ein Ding, die Spieler leben ja in Bremen. Das ist ja nicht wie in, Entschuldigung, auf Schalke, wo man dann in Düsseldorf lebt oder so, sondern die wohnen dann ja auch in Bremen. Das ist ja wirklich ein Ding einfach. Es lässt sich in Bremen schon anständig leben, muss man ehrlich sagen. Also kommt ja auch noch dazu. Das ist ja, das Umfeld ist ja nicht umsonst so, wie es ist, weil Werder und Bremen eben diese Stadt Bremen auch einfach echt nicht so schlecht ist. Es gibt unfassbar viel Kultur, es gibt und eine unfassbar geile Kneipenkultur, muss man ganz ehrlich sagen. Also die suchst du auch lange, bevor du die so hast. Du kannst in Bremen zwar nicht in 3, 4, 5, 6 Sterne-Lokale gehen, da bist du dann in Hamburg besser aufgehoben, aber du kannst verdammt gut bürgerlich aus allen Herren- und Frauenländern essen. Wirklich, ernsthaft. Also egal, ob es Ghana, Tunesien oder Spanien, Portugal oder sonst was ist.
Und ich glaube tatsächlich, was, also einmal das ist natürlich dann für jüngere Spieler, aber ich glaube tatsächlich, dass Werder, also die Stadt Bremen ist halt familienfreundlich, also
ja,
so in meiner Wahrnehmung. Also zumindest für so Profifußballer, weil die Spieler gehören, die gehören ja hier ins Stadtbild einfach rein. Also das ist ja, die sind ja einfach da so. Ja. Und das ist dann schon auch aufregend, dass die da sind, aber nicht so eskalierend aufregend. Ja. Und ich glaube natürlich, wenn du irgendwie mit als junger Familienvater mit deinen Kindern irgendwo wohnen willst, ist es, glaube ich, schon entspannt.
Ja.
In Bremen, im vielleicht Vergleich zu anderen Städten.
Ja. So. Ohne weil das schon immer so war.
Irgendwie belegen zu können.
Ja, weil das wahrscheinlich immer so war. Ne? Das kann dir ja wirklich passieren, dass du zum Brötchen holen gehst und Gott weiß, wer neben dir steht. Ob das nun, das geht ja von Ailton, der schon lange nicht mehr für Bremen spielt, aber da wohnt einfach, über Frank Baumann bis hin zu aktuellen Spielern halt.
Ja. Das ist halt einfach so. Und
ja.
Ja, ich glaube, das ist natürlich auch, aber das ist natürlich das kann sich natürlich nur über die Spieler untereinander selber verbreiten.
Na klar.
Ich glaube, du kannst schlecht in eine Vertragsverhandlung oder in eine mögliche Ablösung gehen. Ja, und also wenn du mal Kinder haben willst, musst du zu Werder kommen. Da kannst du richtig, also.
Nee, aber du holst sie ja auch dahin, ne? Und dann sehen die das ja auch und werden dann natürlich vorher auch schon mit anderen Spielern gesprochen haben. Man kennt sich ja doch immer irgendwie vielleicht.
Morgen Nabi auf die Monitore schreiben lassen und dann.
Ja, genau. So ungefähr. Also. Da wird schon, damit können die auf jeden Fall punkten. Das ist was anderes, als wenn du zum Beispiel, nicht bös gemeint, wieder in Kaiserslautern zum Beispiel, die haben es dann, was willst du da machen? Ne? So, das haben die nicht, aber die haben andere Sachen. So, ist ja auch in Ordnung. Nur, das ist halt für die dann auch wieder schwierig oder schwieriger dann. Ich will nur sagen, dass Bremen nicht nur Standortnachteile hat. Das ist mir an dieser Stelle nämlich nicht mehr ganz unwichtig.
Wirtschaftlich gesehen.
Ja, die haben wir aber auch nur so lange, solange wir nicht europäisch spielen.
Das stimmt. Ja, wobei, wir haben ja lange europäisch gespielt, ist
ja
auch die Frage.
Ja, wir haben das Pech gehabt. Wir haben ein bisschen Pech gehabt, ne? Muss man ehrlich sagen. Ein Jahr später und wir wären ganz woanders. Weil die Champions League war halt ein Jahr später mit dem ganzen großen Geld unterwegs. Und Werder ist genau in dem Jahr zuletzt in der Champions League gewesen, wo es noch kein Geld gab.
Ich glaube, man hat aber auch trotzdem gute Umsätze gehabt in dieser Zeit.
Ja,
und
dann hat man
halt. Man hat es halt nicht geschafft, nachhaltig Werder aufzubauen, wenn wir da wieder an dem Punkt sind.
Genau. Also das war falsch, ja. Da war Aichin und Co. und so. Und auch Alofs hat da mitgewirkt schon.
Ich wollte gerade sagen, die letzten Alofs-Jahre waren jetzt. Sind jetzt nicht die, an die man sich besonders gerne erinnert in Werder-Hinsicht. Das ist der Anfang und die Mitte der Alofs-Zeit mit wesentlich positiveren Gefühlen verbunden.
Aber gut, wir sind jetzt nun mal da, wo wir sind. Und du hast ja gerade schon, und wir haben gerade von Spielerentwicklung gesprochen. Da sind ja zwei, über die man im Moment gerne redet, nämlich einmal Isak Hansen-Orön und einmal Skelly Alvero. Oder Alvero, ich weiß mal gar nicht. Die ja in der Kritik stehen, ne? Da haben natürlich alle wieder alles falsch gemacht, ist ja klar, weil die entwickeln sich ja wieder nicht und so weiter und so fort. Wie geht das denn an? Jetzt sind sie schon seit, ich weiß nicht wie lange da und so lange sind sie noch gar nicht da, aber ist egal, seit nicht mal einem Jahr, aber eigentlich müssten die natürlich viel weiter sein, wissen wir
ja. Ja, ich finde das schwierig. Also,
ich auch.
Also es ist ja nun mal so, dass Werder, haben wir gerade drüber gesprochen, wenn es jetzt tabellarisch gerade nicht so gut aussieht wie vor ein paar Wochen, aber so von der spielerischen Entwicklung her und sowas alles, geht das alles in eine gute Richtung, dann ist es natürlich auch schwierig, in so eine Mannschaft reinzukommen. So. Mhm. Dann haben wir, und dann muss man beide Personalien auch unterschiedlich betrachten. Skelly Alvero, der ja schon nah dran war an so diesem Rotationsspieler zumindest, und der dann von Verletzungen mehrfach zurückgeworfen wurde, und dem man ja scheinbar wirklich viel zutraut, weil man hat nicht wenig Ablöse für ihn bezahlt. Dazu kommt aber auch, das hat man vorher bei Jens Day auch gemacht,
Senne Lienen.
Mhm. Und die haben beide auch ein halbes Jahr gebraucht, ohne dass sie Verletzungsprobleme hatten, um anzukommen. So.
Richtig.
Und das finde ich, darf man nicht unterschätzen, dass es scheinbar bei Ole Werner, wo es viel über die Abläufe geht, ganz insbesondere im zentralen Mittelfeld, ist es wohl einfach wichtig, dass du diese so sehr verinnerlicht hast, bis du dort wirklich dann funktionieren kannst. So. Und ich finde, Jens Day und Senelin sind ein sehr gutes Beispiel, wie gut es dann irgendwann funktionieren kann. Und jetzt war es aber so, dass Alvaro halt immer wieder durch Verletzung zurückgeworfen wird. So, das macht es einfach schwierig und der ist einfach auch sehr jung. Bei Hansen Aaron ist es, glaube ich, so, dass der nach sehr, sehr hoch veranlagt ist, aber wohl im Herrenfußball, im Erwachsenenfußball in dem Sinne noch nicht angekommen ist, was diese Körperlichkeit angeht. Und da noch, ja, sich weiterentwickeln muss, bevor er wirklich eine ernsthafte Rolle für Spielzeit ist. Und das natürlich spielt Physis da eine Rolle. Er ist ein sehr kleiner, sehr schmaler Spieler. Und das, ich meine, wenn man sich zurückerinnert an Romano Schmid zu Beginn.
Wollte ich nämlich, genau das war der Name, den ich gerade auf der Zunge hatte, ja.
Da hatte der natürlich auch Probleme damit. Ein bisschen anderes Spielerprofil als Hansen Aaron, das muss man auch sagen. Mhm. Und schon auch immer ein bisschen bulliger. Ja, ist nicht das richtige Wort, aber so ein bisschen schon, er hatte schon immer eine gute Körperlichkeit und trotzdem musst du irgendwie Wege finden, wie kannst du dich trotzdem durchsetzen und sowas alles. Das ist halt auch schwierig und dazu kommt natürlich, dass die U23 von Werder jetzt nicht so hochklassig spielt, dass man sich das dort so gut aneignen kann. Ja, ich finde, beide Spieler verdienen noch Zeit. Und natürlich kann es auch sein, dass es nicht funktioniert.
Ey, ja, klar.
Sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen. Und dann wieder vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, vielleicht andere Faktoren, Pech gehabt. Wenn wir sagen, es gehört auch immer Glück dazu, es zu schaffen, kann es natürlich einfach Pech sein, wenn man es nicht schafft.
Absolut. Ich bin auch für Geduld. Na, also sind wir komplett einer Meinung. Ich habe noch eine Geschichte bei den Männern. Es ist ja schon mehr als drollig, dass wir ins Viertelfinale wollen, ist nicht das Drollige, aber gegen wen wir spielen, ist sehr drollig. Also Darmstadt ist eigentlich auch noch nicht drollig, aber der Trainer ist sehr drollig, beziehungsweise die Situation, dass wir eben gegen jenen spielen dürfen, müssen, wie auch immer. Nämlich gegen den guten Florian Kohfeldt, der ja seines Zeichens auch schon Werder-Trainer in allen möglichen Funktionen war, also bei der U23 und dann später auch bei den Profis und jetzt seinerseits versucht, mit Darmstadt 98 ins Viertelfinale zu kommen. Finde ich spannend, wenn ihr diese Sendung hört, dann wissen wir schon, dann kennen wir das Ergebnis schon, weil die ja am kommenden Dienstag gegeneinander spielen, aus unserer Sicht. Aus eurer Sicht ist es dann schon ein paar Tage vorbei. Ja, fand ich erst gut und lustig und mittlerweile denke ich mir so, das ist mir alles, also der gewinnt mir ein bisschen zu viel.
Ja, also Darmstadt ist ein Verein, der mir jetzt grundsätzlich nicht komplett unsympathisch ist, so als Verein. Ja, in ihrer Erstliga-Zeit hatten die Spieler, die fand ich wirklich komplett unsympathisch. Insbesondere unter Thorsten Lieberknecht fand ich, wie sie Fußball gespielt haben, auch einfach unschön. Nichtsdestotrotz finde ich, da hat man auch eine große Historie, ganz gute Fanszene, sehr altes Stadion, was aber eins auch mit Geschichte und Historie. Und
jetzt einfach nicht mehr, oder?
Das Böllenfalltor. Nö, jetzt ist ja viel gemacht worden. Aber der Standort Böllenfalltor.
Ja, stimmt, der ist noch, ja.
Ne, also das ist grundsätzlich jetzt, wo man sich, wenn es nicht gegen Werder gehen würde, wo ich schon sagen würde, ach, das ist doch cool, wenn die mal ins Pokalviertel.
Klar, das ja, aber nun spielen sie ja nun mal gegen Werder.
Ich habe da jetzt, also, und ja, und trotzdem sind wir der Erstligist und Darmstadt ist der Zweitligist und Florian Kohfeldt ist dort Trainer, weil Darmstadt ganz fürchterlich in die Saison gestartet ist. Gehört auch dazu. Und ich bin eigentlich schon optimistisch, dass du dich da durchsetzt. Das musst du eigentlich. So.
Eigentlich also, schon, ja.
Einmal aufgrund, spielerisch musst du das schon eigentlich schaffen. Dann ist es finanziell schon auch sehr wichtig, dann das Viertelfinale vielleicht mal wieder zu erreichen. Und wir haben die Eintracht schon ein paar Mal erwähnt, der Pokal kann halt so ein Jumpstart sein.
Ja, unbedingt. So.
Und das wäre halt fahrlässig, das zu verschenken.
Ja.
Nun haben wir aber im Pokal schon ein paar Sachen erwähnt, erlebt in den letzten Jahren. Meistens in der ersten Runde.
Da ist aber, das liegt am Norddeutschland, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Ja, muss.
Ja,
nicht anders.
Da muss was im Wasser sein. Also das vereint nämlich Werder und den HSV. Das können sie richtig gut, beide.
Ja, ich meine, St. Pauli hat es auch schon ein paar Mal geschafft.
Ja, stimmt. Ja.
Holstein jetzt ja auch. Also, auch schon. Also, es scheint ein norddeutsches Problem zu sein.
Ja, so das hat was mit dem Wasser zu tun haben irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Ja, genau. Da sind wir noch nicht so richtig da. Weil dann willst du an den Strand. Das ist ja im ersten Pokalrunde.
Ja, Saison. Genau. Ja.
Was willst du denn da im Stadion? Da willst du ans Wasser. Genau. Ob an den Weserstrand oder den Ostseestrand oder den Nordseestrand, da willst du, oder den Elbstrand, da hast du keinen Bock irgendwie auf Fußball.
Richtig.
Muss genau. So sein.
Muss so sein.
Ja, also ich bin zuversichtlich, dass wenn die ZuhörerInnen diese Folge hören, Werder ein DFB-Pokal-Viertelfinalist ist.
Sehr schön. Sehr cool. Wer da schon ist, sind die Frauen. Womit wir bei den Werder Frauen wären. Die sind nämlich schon im Viertelfinale des DFB-Pokals.
Ja, konnte man nicht so viel sehen, leider. Irgendwann gab es ja Zusammenfassung auf dfb.de.
Ja, die habe ich auch gesehen, ja.
Ja, mein Freund und Podcast-Kollege Lennart vom Weserfunk, der war vor Ort beim Spiel in Köln. Mhm. Der hat zwischendurch mit seinem Handy für uns in unserer Gruppe gestreamt über Signal-Video-Anruf. Aber ja, die Werder Frauen, also wenn wir über positive Entwicklung reden, dann sind die Werder Frauen, müssten eigentlich das Vorbild für die Herren sein.
Absolut.
Was da in den letzten Jahren passiert ist, einmal an Entwicklung im Drumherum, auch dank Frank Baumann, der das ja irgendwann quasi zur Chefsache erklärt hat, den Frauenfußball gesagt hat, da müssen mehr Kapazitäten rein. Als halt auch in der spielerischen Entwicklung, die, also Werder ist, was das Spielerische angeht, schon best of the rest von den Top-Teams da abgesehen. Und in der Liga auch die einzige Mannschaft, die gegen die Top-Teams mithalten kann.
Stimmt.
Leider hat man dann gegen andere Teams auch ein paar Punkte liegen lassen, aber Werder hat Frankfurt geschlagen. Werder hätte eigentlich Wolfsburg geschlagen, wenn die Schiedsrichterin nicht einen Komplettaussetzer gehabt hätte im Spiel gegen Wolfsburg.
Totaler Wahnsinn.
Wo Alex Popp ein Phantomtor mit der Hand erzielt hat. Also,
okay. Das klingt ja mysteriös.
Okay. Ja, die Torhüterin von Werder wollte den Ball wegschlagen, hat sich selbst in die Bedrängnis gebracht, gehört auch dazu. Und Alex Popp hat den Ball mit der Hand dann Richtung Tor gelenkt, also hat ihn einfach komplett an den Arm bekommen. Ach, nicht so versteckt, also man hätte es durchaus erkennen können, entweder die Schiedsrichterin oder eine der Assistentinnen. Und aber die Torhüterin von Werder hat den Ball noch deutlich vor der Linie klären können. Und es hat trotzdem ein Tor für Wolfsburg gegeben, weil im Frauenfußball gibt es halt nicht den Videobeweis, was ich grundsätzlich befürworte. Und auch dieses Spiel sorgt jetzt nicht bei mir dafür, dass ich sage, ich möchte auch den VAR im Frauenfußball haben, ganz und gar nicht. Trotzdem bleibt natürlich dieses Ungerechtigkeitsgefühl nach so einer absurden Szene, bleibt dann einfach bestehen.
Zumal es ja zwei Fehlentscheidungen waren, ne?
Genau. Also eine von beiden Sachen hätte sie durchaus erkennen dürfen.
Ja, tatsächlich.
Ich glaube, es war die Linienrichterin, die Schiedsrichterassistentin, die auf Tor entschieden hat. Weil das wiederum war schon die Frage, okay, die Torlinientechnologie,
ja, gut.
Schade, dass es die nicht gibt. Die sollte es zumindest mittelfristig schon auch geben.
Wird es wahrscheinlich auch geben.
Genau,
ich aber es ist gar nicht
finanziell.
Ja, klar, ist eine finanzielle Geschichte. Das wird sicherlich irgendwann auch kommen. Ich fand erstmal das Phantomtor war das eine. Dachte ich so, ja, blöd, kann man so, geht eigentlich nicht. Aber dann kam das, ich wusste das mit dem Arm nämlich gar nicht, das hat dann nämlich Alex Popp selber gesagt. Die hat gesagt, ja, wieso, das Tor hätte eigentlich sowieso nicht zählen dürfen, weil ich das nämlich mit der Hand mitgenommen habe, den Ball. Und ich so, das will ich eigentlich jetzt auch nicht hören.
Ja, und dann gesagt hat, ich habe einfach mal gejubelt.
Ja,
auch
genau.
Als der Ball nicht drin war, ich habe das auch gesehen, ich habe einfach mal gejubelt auf Verdacht. Da habe ich auch gedacht, ja, ultrasympathisch, also das ist natürlich.
Ja.
Naja.
Aber gut.
Ja, und wie gesagt, Werder ist da eigentlich ziemlich die einzige Mannschaft, die gegen diese Teams, man hat jetzt die letzten Jahre gegen Bayern auch tatsächlich ein paar Mal gut mithalten können. Mhm. Und auch jetzt in diesem Jahr lange Zeit gut, in dieser Saison gut mitgehalten. Es ist zum Ende ein bisschen höher ausgegangen, als es hätte sein müssen. Und die Pflichtsiege gegen die Teams von unten, die hat man auch eingefahren. Also das ist tatsächlich ganz Unwerder-esk, wenn man sonst sich mit den Herren beschäftigt, wenn man denkt, jetzt könnte mal was gehen. Die Werder Frauen schaffen das, wenn was gehen könnte, dann auch tatsächlich da nach vorne zu marschieren.
Ja.
Das macht wirklich viel Spaß.
Vielleicht schaffen sie ja beide.
Das wär wünschenswert. Also Doppel-Europapokalnächte.
Das wäre richtig cool. Zumindest haben die Werder Frauen schon mal wieder in anderer Sache auch mal in diesem Jahr vorgelegt. Sie haben nämlich das Tor des Monats in Person von Sophie Weidauer geschossen im Oktober. Was auch mega Tor, auch die Flanke, also der Pass war ja wohl auch mega geil zu dem Tor.
Ja.
Das war ja ein Bild von Tor. Das musst du ja echt einrahmen, das musst du malen, ey.
Genau, das war gegen nämlich Eintracht Frankfurt.
Ja, genau. Das
ist ein Gemälde. Gegen absolutes Spitzenteam im deutschen Frauenfußball. Und das tatsächlich, die beiden spielen ja auch, Mahmoud und Weidauer spielen ja auch U23-Nationalmannschaft. Bei den Frauen gibt es ja quasi eine Nationalmannschaft, die B-Nationalmannschaft gab es, glaube ich, mal bei den Herren oder dieses Team 2000 und sowas, alles nennt sich U23-Nationalmannschaft, wo die beiden jetzt auch ja beim letzten Länderspiel dieser U23-Nationalmannschaft sehr gut getroffen haben. Mhm. Also die, ich bin gespannt, wie lange Werder dann solche Spielerinnen natürlich halten kann. Ne? Das ist
ja, immer dann kommen dafür neue. Ne?
Genau, das haben wir auf der Torhüter-Position ja auch gehabt. Und jetzt sind wir mit Livia Peng da extrem gut aufgestellt.
Ja, und man darf nicht vergessen, im Frauenfußball ist Werder, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer als im Männerfußball, weil, glaube ich, da, wenn die da so weitermachen, dann spielen sie auch finanziell, glaube ich, weiter oben mit. Irgendwann mal. Also im Verhältnis zum Verein wie zum Beispiel SGS Essen oder Turbine Potsdam sowieso und MSV Duisburg oder was weiß ich, wer da nicht noch alles so ist. Die werden von ihren jeweiligen Vereinen, ich weiß gar nicht, wie die immer jeweils unterstützt werden, wie das zum Beispiel in Köln ist zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ob der Verein selber sagt, okay, wir buttern da jetzt in Anführungszeichen auch jetzt Geld in die Frauenabteilung rein, keine Ahnung. Aber ich glaube, Werder ist schon ziemlich weit vorne, was das angeht.
Kann sein. Ich muss da aber auch gestehen, dass tatsächlich ich das da vor allem den Blick auf das Sportliche habe und
ich auch.
Das, was man gucken kann, dann auch sehr gerne sehe. Das kann man ja alles bei The Zone tatsächlich sehen, die Spiele der Frauen-Bundesliga. Das macht es natürlich ganz, ganz angenehm.
Mhm. Ja, oder Einzelspiele kann man sich auch kaufen, sozusagen. Genau,
genau, auch das ist möglich.
Ja, davon mache ich immer rege Gebrauch. Ja, sehen ist halt auch wieder so ein Thema, ne? Wie die Kameraführung da teilweise, das ist teilweise auch echt schwierig. Also das ist auch echt, das ist halt, schwierig. Da werden halt Szenen nicht gezeigt, dann ist der Ball, weiß ich nicht wo, die Kamera aber nicht. Und es ist manchmal ein bisschen improvisiert, sagen wir mal so.
Es gibt ja im Amateurfußball, gibt es ja manchmal, dass so Vereine die Spiele übertragen, dann irgendwie im Internet mit so automatisierter Kamera. Mhm. Da ist dann das Problem häufig, wenn dann ein Spieler mit heller Glatze dort längs läuft, dass die Kamera da manchmal diesen für den Ball hält. Das ist natürlich im Frauenfußball die Gefahr nicht so groß.
Stimmt.
Aber ja, manchmal wirkt das so, als wenn man denkt, da hat aber die KI jetzt gerade die Kamerasteuerung übernommen und das ist keine gute KI.
Nee. Okay. Tatsächlich nicht. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber ansonsten auch da, ne, bin ich im Laufe der Zeit immer mehr und mehr und mehr zum Fan geworden. Also ich bin immer mehr in diesem ganzen Frauenfußball-Thema drin eigentlich und das freut mich total, weil das ist ein gutes Zeichen, wenn selbst solche Holzköpfe wie ich irgendwann mal anfangen, das nicht nur zu gucken, sondern auch wirklich mitzufiebern und zu tun und zu machen. Das ist ja was anderes, ob du es nur guckst und denkst, ja, ganz nett, oder ob du wirklich anfängst mitzufiebern. Das ist ja nochmal eine andere Stufe so. Und das freut mich. Das freut mich wirklich sehr, dass es so nach vorne geht und es geht hoffentlich auch so weiter. Das wäre schon ganz cool.
Ich bin ganz zuversichtlich, weil wie gesagt, auch da hat man das Gefühl, die Entwicklung ist nachhaltig.
Ja, vielleicht haben wir ja
Glück. Sowohl bei Werder als auch im Frauenfußball insgesamt.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube insgesamt bei Werder, das mit den Wolken und dem blauen Himmel, glaube ich, das ist schon, glaube ich, ein Bild, was man gebrauchen kann. So. Es geht alles in die richtige Richtung. Und vielleicht haben wir ja Glück, wenn wir im nächsten Jahr in Bremen sind. Vielleicht ist da ja gerade ein Frauenspiel.
Ja.
Mal gucken.
Das
kann ja sein.
Sollte man mitnehmen dann.
Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen, ja. Definitiv. Das stimmt. Ja, es gibt ein kleines Thema noch, was ich noch habe, weil es steht ja im Raum, dass Werder Bremen geneigt ist, wir haben ja schon über Anteile gesprochen, da durchaus auch noch mehr sozusagen abzugeben. Und zwar an die gleichen Personen oder an dieselben sogar. Hast du da eine Meinung zu? Findest du das eher gut oder sagst du eher
Ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt gut ist.
Mhm.
Also ist es jetzt gerade, sieht Werder sich jetzt gerade, wir schreiben ja gerade irgendwie gute Schlagzeilen in der Regel. Jetzt müssen wir die Chance nutzen.
Ich weiß gar nicht, wie akut die das wollen. Es steht halt im Raum und ich weiß auch gar nicht, wann die das wollen und wie die das sich gedacht haben. Kann ja auch sein, dass die nach Europa kommen und dann sagen, jetzt oder keine Ahnung.
Was wäre da die Chance? Also was würde man jetzt gerade damit? Ja, ja, klar, aber warum jetzt gerade?
Ja, ja, das ist eben die Frage, ne? Das steht ja im Raum. So, also die haben das angedacht, dass man das machen könnte, so, und dass man es auch will, dass man das gerne möchte. Die Frage ist halt jetzt nur, wann, ob die das jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres machen wollen oder ob die das eher Ende nächster Saison machen wollen, in der Hoffnung, wir haben irgendwie einen Platz für die europäischen für die Flutlichtnächte sozusagen, für die europäischen, dass man dann nochmal irgendwie Anteile verkauft, weil sie dann natürlich auch eine Ecke mehr Geld geben würden. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Ist halt dann auch die Frage, ne? Wie viel Anteile, wenn das dann, ich glaube, waren 25% im Raum, ist das richtig?
Glaube ich. Bis zu 25%
ja, insgesamt. Bis zu
25. Ich glaube, jetzt sind es 19, oder?
Genau, irgendwie so 18 oder 19, genau. Und ist halt die Frage, ob dann die Mehrheit dann fällt, ne? Oder wie das dann ist. Ich glaube zwar nicht, weil im Moment ist es ja so, dass der trotzdem noch der e.V. da die Finger drauf hat.
Muss ja auch.
Also ja, genau.
Das ist ja 50 plus 1, ne?
Na, ja, ja, das schon. Aber es gibt ja dann irgendwie im Aufsichtsrat selber muss ja auch eine Balance sein.
Ach so. Ja, das war ja aber schon vor, dass wenn die dann Aufsichtsratsplatz bekommen, dass einer von den Investoren war ja schon im Aufsichtsrat, dass das dann quasi mittelfristig dann, also quasi aufgelöst wird, dass das da quasi nicht dann mehr Sitze sind, die sie dann über so quasi haben im Aufsichtsrat. Ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss, alles. Ich bin froh, wenn ich in 5 Jahren sagen kann, ja, das war eine richtig gute Entscheidung, oder ich bin nicht froh, aber froh, dass er nicht entschieden zu haben, in 5 Jahren sagen kann, also das war eine richtig dumme Entscheidung. Also das war, oh meine Güte, das wusste doch jeder, dass man das nicht machen sollte.
Ja, wer weiß, vielleicht werden wir ja irgendwann in 5 Jahren, wenn wir hier wieder zusammensitzen, genau das sagen, hoffentlich nicht. Wir werden wahrscheinlich das Gegenteil sagen. Hoffe ich.
Ich hoffe es auch.
Also, sieht ja alles ganz gut aus im Moment. Also,
ja, im Moment, also es ist wenig Jahre, wo wir so.
Ja, wirklich lange her.
Entspannt über alles reden konnten.
Ja, ist echt lange, lange, lange Jahre her, dass man so viel Spaß an Werder-Fußball hat, dass alles irgendwie positiv ist. Man merkt das auch an den Fans, allen, wenn man mit Leuten spricht, über Werder spricht. Das macht was gerade. Ist gut. Das gefällt.
Ja.
Macht richtig Spaß. Hast du noch was du unbedingt mitteilen möchtest, was noch wichtig ist im Zusammenhang mit Werder oder auch sonst?
Fußballkultur, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut den Wochenendrebellenfilm und freut euch auf das Hollywood-Remake, was davon kommt, wenn Mirko von den Wochenendrebellen von Mark Wahlberg gespielt wird. Jeder, der Mirko schon mal kennengelernt hat, also das ist 1:1.
Okay.
Und verfolgt auch gerne die Wochenendrebellen. Also für mich als jemand, der im Bereich mit Menschen aus dem autistischen Spektrum arbeitet und Fußballfan ist, ist es natürlich immer irgendwie schön, das zu verfolgen, weil es so ein bisschen auch meine eigene Perspektive und Sicht auf Dinge verschoben hat. Deswegen kann ich nur also unter wochenendrebellen.de könnt ihr die ganze Geschichte nachverfolgen. Kurz gesagt, ein Vater und sein Sohn, der Sohn ist aus dem autistischen Spektrum, suchen einen Fußballverein, wo der Sohn Fan werden kann, um das ganz platt zu sagen, und haben das als Blog gestartet, dann ist daraus ein erstes Buch und jetzt dieses Jahr ein zweites Buch entstanden und halt auch eine Verfilmung, wo der Vater gespielt wurde von Florian David Fitz, das war auch schon erheiternd genug. die Wochenendrebellen liegen mir nach wie vor sehr am Herzen.
Sehr schön. Sehr schön. Da ist ja auch Werder wirklich relativ aktiv in diesen ganzen Geschichten, ne? Werder bewegt und so Sachen. Da sind die auch wesentlich größer als andere Vereine. Die haben richtig viele Leute da, verhältnismäßig. Da ist Werder mal wieder Vorbild. Mia Güte hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich finde das eine sehr schöne Zuschreibung. Da kann ich sehr gut mit leben, mit so einem Augenzwinkern. Sie hat mal gesagt, Werder ist ein Streberverein. Damit kann ich echt viel anfangen. Das finde ich gut. Das ist gut. Da kann ich was mit anfangen.
Dürfen sie gerne sein.
Und ja, absolut. Finde ich gut. Das ist schon in Ordnung. Und Mia Güte ist eine gute, wenn sie das sagt, dann ist das schon okay. Also, von daher, passt das schon. Die guten, ne? 11 Freunde kann man auch nicht oft genug loben.
Ja, tatsächlich. Grüße.
Ja, absolut. Grüße. Jenny, hast du noch was auf dem Herzen?
Nein, ich wundere mich. Ich habe heute, glaube ich, fast alles verstanden, was ihr gesagt habt. Man hat sehr gemerkt, wie viel besser gelaunt und wie viel weniger ihr fluchen musste. Das war wirklich auffällig. Also
Ja.
Sehr schöne Sendung.
Das stimmt. Ja, es ist echt, man hat echt Freude im Moment, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
Man braucht aber auch so ein bisschen einen Fluchtpunkt im Moment.
In der Tat. Deswegen frage ich mich so, um Gottes Willen, ey, wenn ich jetzt Schalke-Fan wäre oder so, dann ist ja gar nichts. Oh Gott,
dann ist jede Nacht.
Ja, da könnte sich Fatalismus aller Orten.
Also. Ja, das ist echt furchtbar. Wir müssen wirklich mal ein Schalke-Special machen. Das steht, glaube ich, mal an. Das nützt alles nichts. Es ist ja wirklich dramatisch. Aber gut. Wir haben uns sehr gefreut, dass du mal wieder da warst, wie jedes Jahr. Und das wird natürlich auch im nächsten Jahr hoffentlich wieder so sein.
Ich gehe fest davon aus. Ich habe mir das jetzt schon im Kalender eigentlich schon markiert.
Sehr schön. Wir freuen uns sehr. Also, weil, ne, wie gesagt, kein Weihnachten ohne Kim und so und überhaupt und ohne uns auch nicht. Also, das ist halt so. Das ist Tradition und Traditionen soll man ja dann, wenn sie schön sind,
auch. Das haben wir schon immer so gemacht.
Ja. Genau.
Genau, das haben wir schon immer so gemacht.
Wir wollen ja auch
gute Geschichten erzählen.
Genau. Richtig. So machen wir das. Und apropos Tradition und gute Geschichten, ihr liked uns und kommentiert überall hübsch, ne? Und erzählt euren Hamstern und Hunden und weiß ich nicht was noch wem alles, Opa und Oma, dass es uns gibt. Das wäre sehr cool. Und teilen kann man uns auch überall, außer bei X, da sind wir schon seit Jahren nicht mehr. Jetzt machen uns alle anderen das ja nach. Wir waren immer wieder ein bisschen weiter vorne, was das angeht. Kann sich auch mal selber loben. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche vorbei, dann sind wir wieder da und dann haben wir in allererster Linie mal eins, nämlich Themen, beziehungsweise eines, glaube ich.
Genau, es wird ja wieder eine Spezialfolge, diesmal wird es wieder philosophisch und wir reden über Henri Bergson.
Mm, sehr schön. Mal wieder was ganz anderes, da werden wir über Zeit und Dauer reden und über die offene Gesellschaft und solche Sachen. Mm. Das wird auf jeden Fall schön. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss und tschüss, Kim.
Ciao.